Aber nicht auf deinen Platz.
Noch nicht. Ah, nee. Danke.
So, also denn, dann wollen wir mal starten. Dann begrüße ich uns euch im größeren Kreis. Schön, so finde ich irgendwie viel schöner, wenn es irgendwie voller ist. Es sind zwei dazugekommen, die fast alle kennen, aber noch nicht alle kennen. Und ich fände es ganz schön, wenn wir ganz kurz also du bist neu und ihr beiden seid für dich wahrscheinlich neu. Und wenn wir ganz kurz eine kleine Einstiegsrunde machen, das damit verbinden, dass ihr beiden vielleicht auch kurz was sagt. Damit, dass wir einfach ein ganz kurzes Blitzlicht zu gestern machen. Das hat sich so bewährt, das hat sogar der Professor Ertel übernommen von mir, dass man am zweiten Tag, wenn man am Tag vorher sozusagen getagt hat, dass man dann morgens kurz so sagt, wie war es denn gestern oder gibt es irgendwas, was übrig ist oder weiß nicht was, irgendwas, was man organisatorisch sich wünscht oder was auch immer. Also ein ganz kurzes Einstiegsblitzlicht zum Warmwerden. Und da wir alle, bis auf Edgar, Astrologen sind, machen wir es in der Reihenfolge der Tierkreiszeichen. Das heißt, irgendeiner fängt an und dann geht es gegen den Uhrzeigersinn. Halt einfach, damit jeder weiß, wann er dran ist. So ein kleines Einstiegsblitzlicht, vielleicht auch zu dem, was er sich für heute wünscht oder so, wenn es irgendwie etwas gibt, was er sagen will. Wenn man nichts sagen will, dann sagt man halt einfach nur, hab gut geschlafen und fertig. Also irgendjemand von euch fängt an, dann machen wir so eine kleine Runde. Und du, Werner, bist du lieb und sagst ein paar Worte nochmal für Detlef und für Ulrike und ihr beiden dafür nochmal ein paar Worte.
Ja, wir hatten ja gestern Abend schon
ausgiebiges
Vergnügen.
Ja, dann ist ja so.
Also mein voller Name nochmal, Werner Vögel. Ich arbeite mit Michael Roscher zusammen, hauptsächlich mache schriftliche Horoskopdeutungen. Bin irgendwie durch Schicksal, Zufall, wie auch immer, in diese Studie mit reingerutscht als teilnehmender Astrologe. Habe dann im Team mit dem Peter Gömmel zusammen einige Paare bearbeitet und aus diesem Interesse heraus bin ich da.
Na wunderbar. Das war's auch schon. Und da du angefangen hast, bist du jetzt dran.
Okay, da bin ich kennt, oder? Und zu dir gestern, ich bin ja später gekommen. Da kann ich nur dann die Pause war natürlich hochkreativ, das ist wie immer. Dann der zweite Teil eben von der Studie war natürlich vom Sache her und vom Inhalt und von dem, was behandelt wurde, auch interessant. Aber ich muss sagen, es hat Berechtigung, es hat eine Berechtigung im gegenwärtigen Paradigma und es ist ein Schritt, sagen wir, in die richtige Richtung, von heute aus gesehen. Es ist aber nicht ganz meine Richtung. Also ich bin eher von einer konzeptionell tätig und denke natürlich über Astrologie nach, über neue Konzepte und in Verbindung mit Sprache und mit den Merks, also mit den ganzen Schwachstellen, die Sprache an sich hat. Sprache, Verständnis, Sender, Empfänger, Entwicklungsniveau, der eine sagt das, der andere sagt das, unterschiedliche Verständnisse dessen, was gesagt wurde. Also das sind alles einmal Schwachstellen von Sprache. Und durch meine Evidenzerlebnisse bezüglich Astrologie denke ich, und habe erfahren, Astrologie ist eigentlich mehr, zumindest für mich, geht über Sprache hinaus, brauche ich nur eine Art Subsystem. Und denke ich eigentlich in diesem Umfeld. Also wie kann man das, wenn man überhaupt möchte, wie kann man das öffentlich explizieren im Sinne einer größeren Realitätsnähe von Astrologie, einer größeren Wahrheitsnähe von Astrologie. Ist es überhaupt möglich, kann man es tun, will man es überhaupt tun, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten mit Sprache, gibt es darüber noch hinaus etwas, das ist halt so mein Schwerpunkt. Ansonsten möchte ich natürlich sagen, so eine Studie ist von heute aus gesehen, von dem heutigen wissenschaftlichen Paradigma und gesellschaftlichen Paradigma ein Schritt in die richtige Richtung.
Gut, mein Name ist Ulrike Volkmar. Das letzte, was ich gemacht habe, typisch Astrologie, war diese Untersuchung, die auch in diesem Buch da erschienen ist. Ich gebe jetzt noch eine Stellungnahme zu mehreren Kommentaren. Und meiner Meinung nach könnte man eben auch die Synchronizitätshypothese diskutieren. Also ich weiß ja jetzt nicht genau, wie die Diskussion jetzt gestern war. Aber ich meine, das ist eine konkurrierende Hypothese halt. Ne? Die ist ja nicht weg vom Tisch. Also wie gesagt, ich weiß ja wirklich nicht.
Die Evidenzerfahrungen spielen da auch mit.
Ja, ja. Gut, aber es gibt jetzt im Moment, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Hm?
Ja, also wir haben uns ja gestern Abend schon ausgiebig kennengelernt. Und ich möchte einfach sagen, klar, wir können noch ein bisschen in die Diskussion von gestern einsteigen, aber da Ulrike und ich das nicht so mitbekommen haben, wer es mir gesehen hat, wir können heute uns auf die Thesenpapier konzentrieren und dann die Untersuchung von Edgar zum späteren Zeitpunkt nochmal aufgreifen. Das wäre so mein Wunsch.
Ja, ich bin Martin Lars. Ja, ich war sehr nachdenklich seit gestern. Eigenartige Mischung von irgendwie fand ich es sehr schön, dass eine Studie mit so einer, wie soll ich sagen, Tiefgründigkeit, Sorgfalt und Breite gemacht worden ist für die erste Studie. Das war das, was mich sehr positiv berührt hat, ist gestern so ganz klar zu sehen. Die Ergebnisse machen natürlich nachdenklich, sind allerdings auch keine so riesengroße Überraschung. Was es bei mir auslöst, sind so Gedanken, wie könnte es weitergehen? Also welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen? Für mich schließen sich auch mal die Kreise. Ich fand es interessant gestern, nochmal dieses Kreisdiagramm zu sehen, wo die verschiedenen Anteile sozusagen, wie Astrologie wirksam sein könnte oder Ideen, die Mechanismen aufgetragen waren. Und an dem Punkt sind mir noch ein paar Sachen eingefallen, das könnte man vertiefen, könnte man sich nochmal genau mit auseinandersetzen. Das finde ich interessant, diese Schiene weiter zu verfolgen. Das war schon mal ganz am Anfang unserer Diskussion schon mal auf den Tisch gekommen und wurde dann nicht mehr in den Mittelpunkt gesetzt. Ansonsten bin ich gespannt, wie es jetzt heute weitergeht. Ich fand es inspirierend und anregend gestern. Und ich hätte auch viele Fragen, Ideen und so weiter.
Dem kann ich mich, also ja, auch meiner Meinung nach, kann ich mich auch ein bisschen anschließen. Das ist auch sehr interessant. Ich habe mal, ich habe schon getan, nochmal auch meine Bewunderung für diese Untersuchung ausgedrückt, weil es einfach, ich denke, für uns alle in der Art und Weise, wie es durchgeführt worden ist, also paradigmatisch auch für den methodischen Zugang zu solchen Untersuchungen ist, wo liegen die Fallstricke und so weiter. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass die auch in einer gewissen Ausführlichkeit in diese ganzen Facetten an die Öffentlichkeit gerät und ja, so paradigmatisch halt auch zeigt, so soll es gemacht werden. Und ich meine, du hast ja selber auch diese Punkte gebracht, wo sich herausgestellt hat, das kann man verbessern und so weiter. Klar, keine ist immer perfekt und so weiter, aber nee, also da nochmal, da habe ich sehr beeindruckt. Und ich denke, dass, also gerade auf dieses Kreisdiagramm angelangt, dass das auch heute für diese Grundsatzdiskussion auch nochmal eine Rolle spielen wird. Wir kommen gar nicht drum herum, sozusagen, uns damit auseinanderzusetzen, wenn wir heute dieses Thesenpapier diskutieren wollen. So, bin ich auch gespannt, wie der Verlauf sein wird.
Ja, ich schließe mich dem an.
Ich
bin wirklich beeindruckt so von der, also, wie breit angelegt diese Studie war. Ich meine, da steckt ja auch eine enorme Arbeit drin, die ich noch bewundernswert. Und das geht schon in die Richtung auch, wie ich mir das eigentlich schon die ganzen Jahre gewünscht habe. Also vor allem das, was du zum Schluss so eingebracht hast, so was, so wie es weitergehen könnte, wie dieses Freude-Design, das finde ich noch vielversprechender. Schade war halt, dass da dann nicht mehr genügend Zeit war, da noch mehr drüber zu sprechen. Aber ja, ich bin sehr beeindruckt.
Ja gut, ich kann jetzt wenig dazu sagen, weil man müsste ja was über mich selber sagen. Ich habe gestern fast die ganze Zeit geredet hier, also dazu.
Vielleicht gleich nur einen Punkt. Ich mag nur mal alle bitten, dass das, was ich gestern vorgetragen habe, also nicht jetzt schon irgendwie veröffentlicht wird von irgendjemand in der Runde oder diskutiert wird in anderen Artikeln, auf welche Weise auch immer. Das ist immer schlecht für die Rezeption von so einer Studie, weil dann zwangsläufig alle Leute mit berechtigten Einwänden oder sowas kommen, wo man erst richtig stellen muss und so weiter und so weiter. Immer schlecht. Ich werde im vierten Jahr ist mein nächstes Zeitfenster, wo ich das zur Veröffentlichung, also einen Artikel entsprechend schreiben kann, so also nicht dazu. Ich mache es halt so bald, wie das geht. Aber es ist eben sehr komplex und man schreckt immer zwangsläufig davor zurück. Eine kurze Sache kann man machen, so ein großes Ding, da wartet man ab, bis ein größeres Zeitfenster da ist, um das eigentlich zu machen. Und wie halt so das Leben ist.
Okay, ich denke, das sollten wir wirklich respektieren, Edgar, dass, also nicht, wir können natürlich untereinander irgendwie mit Leuten diskutieren, aber das nicht im Sinne einer Publikation, weder im Internet noch sonst wie darüber verbreitet werden sollte mit konkreten Zahlen, finde ich eigentlich ein Gebot der Fairness auch dir gegenüber.
Denn ja, eigentlich für alles, was wir vorgetragen.
Ja, eigentlich gilt das für alles und vielleicht sage ich jetzt nochmal für euch beiden, das hatte ich gestern noch eingeführt, das wird ja jetzt eben wie immer wird schon aufgenommen, es wird jetzt eben aufgenommen direkt am Computer, wird als MP3-File zum Herunterladen im Netz zur Verfügung stehen, das wisst ihr beide noch nicht, das habe ich gestern erzählt, aber eben nicht für jeden, sondern genauso wie bisher, das heißt, bisher ist ja so, man kann sich das entleihen und da muss man auch irgendwie ein berechtigtes Interesse irgendwie mir deutlich machen, dass man jetzt diese Forschungsbänder haben will und so wird es auch mit diesen Files sein, die sind kodiert irgendwie mit einem Passwort und sie stehen an irgendeiner Stelle und per Mail kann man dann eben die Adresse und die entsprechenden Codes bekommen, um sich das zu entschlüsseln. Das ist also nicht so gedacht, dass die Vorträge hier, die sind ja alle auch unter Copyright-Schutz sozusagen und der Vortragende hat sozusagen auch ein Recht zu entscheiden, ob das überhaupt veröffentlicht werden darf oder zugänglich gemacht werden darf. Und so soll das da eben auch sein. Also nur für einen Kreis von wirklich Interessierten, die mir dann auch bekannt sind, die bei mir melden müssen und sagen müssen, ich will es aus dem und dem Grund haben. So wird, aber es ist dann eben einfacher als wie bisher, wo ich rumschicken musste, ne? Wenn du nicht da warst und Ulrike nicht da war, dann habt ihr halt euch diese Kassetten entliehen, das ist alles ein bisschen umständlich gewesen. Das fällt jetzt alles weg und heute haben wir ja sogar den Service gekriegt, dass das gleich, die haben beide gleich eine CD, wo die Sachen von gestern gleich drauf sind, können sie mir nach Hause nehmen. Ich will auch nur ganz wenig was dazu sagen, auch ich finde das wirklich, will ich einfach auch jetzt nochmal sagen, ich habe ja selbst auch viel gemacht in dieser Richtung vor vielen Jahren. Ich finde es wirklich hervorragend, was du da gemacht hast, ich finde es ganz toll, ich finde es auch sehr sorgfältig, sehr auf alle möglichen Gegeneinwände, Wünsche eingehen, finde ich wirklich faszinierend, finde das Ergebnis aus dem Grunde auch besonders wichtig, würde gern heute das jetzt an würde gern eine halbe Stunde für diese Sache trotzdem noch als Nachtrag. Es soll heute wirklich um das Thesenpapier gehen, aber das, was die Ergebnisse dieser Studie werden, in irgendeiner Weise spielen wir auch für die Diskussion eine Rolle. Und ich würde gern Edgar, wie er das angeboten hat, Gelegenheit geben, dass er noch etwas nachträgt, was du gestern auch gerne wissen wolltest, wie wäre die Gesamtsignifikanz, wenn man das alles zusammennimmt. Das finde ich sehr gut, dass du das machst. Ich habe dann auch noch ein, zwei Fragen und ich würde euch einfach bitten, dass ihr bitte nicht über diese Studie, dass wir nicht diskutieren, sondern dass wir nur dem Edgar Gelegenheit geben, die Fragen, die noch da sind, zu besprechen. Ja, dass wir also, denn wenn wir über diese Studie beginnen zu diskutieren, dann ist Schluss mit Thesenpapier, dann werden wir heute nicht fertig werden. Aber wir sollten noch Gelegenheit haben, einfach Fragen, die uns gekommen sind, zu denen Edgar dann einfach nur rein faktisch Stellung nimmt, so und so hat er das, so ist das herausgekommen, dass wir dafür eine halbe Stunde haben. Das ist mein Vorschlag, aber wir sind noch nicht ganz rum, Edgar, mit dem Kreis, deswegen bitte ich dich nochmal Platz zu nehmen.
Achso, Entschuldigung.
Der Peter ist ja noch dran.
Ja. Also ich fand das sehr interessant, wie du das vorgetragen hast gestern und ich freue mich darauf, wenn es mal komplett vorliegt, also dass es publiziert ist und dass ich dann halt auch noch einmal was dazu sagen kann, ne? So haben wir es ja auch verantwortet und selbstverständlich halte ich mich an das, dass ich dieses Ding nicht veröffentliche. Und um den Strich gesehen, für mich ist es so, also dass diese Zahlen eigentlich positiver sind, als ich es erwartet habe. Ne? Also ich habe mir schlimmere Zahlen erwartet. Ja.
Also seit wann ist es schon direkt zu Beginn? Oder?
Naja, zu Beginn nicht unbedingt, aber da war ich, was meine Erwartung war, auch sehr vorsichtig. Also ich habe bei mir erwartet größer gleich 66%, also mehr hätte ich nicht erwartet. Und wo ich jetzt die letzte Zeit von dir gewusst habe, dass ich unterm Strich keine Signifikanzen gehalten hätte, habe ich eigentlich schlechtere Zahlen als wie bisher erwartet. Also ich finde, je nachdem wie man es auslegt, geht es ja schon in die Richtung, dass man einen Effekt vermuten könnte. Sag ich jetzt einmal vorsichtig.
Sage ich gleich.
Ja, ja, schon klar. Ja, das ist eigentlich das alles, was ich dazu sagen kann.
Okay. Gut, dann gehen wir im Kreis rum und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach nochmal einen kleinen Nachtrag. Das heißt, du vervollständigst das nochmal, was du da sagen wolltest, und wir können nochmal ein paar Fragen stellen. Da hätte ich nämlich auch
ein, zwei Fragen. Ich brauche nicht länger als 5 Minuten, und in den 5 Minuten gibt es uns folgende 3 Punkte. Eine kurze Zusammenfassung für euch, eine Antwort auf die Frage, was würde passieren als Ergebnis, wenn man da rauskommt, und meine Gesamtbewertung. Also ich fange an, jeden Punkt 2 Minuten, also 6 Minuten. Kurze Zusammenfassung für euch. Es gibt 3 große Töpfe, wo die Ergebnisse reinkamen bei der Studie. Der erste Topf sind die Computerhoroskope. Der zweite Topf sind die Bewertungen der Versuchspersonen mit individuell erstellten Deutungstexten. Also keine Computerhoroskope. Der dritte Topf sind die Zuordnungen der Astrologen selbst. Was ich jetzt dann nicht referieren kann, ist, dass das beides hier, also die Versuchspersonenzuordnungen, methodische Schwächen hat und schwer zu interpretieren ist. Die Ergebnisse darf man also nicht so ernst nehmen hier oben, mit Unsicherheiten behaftet. Bei den Astrologenzuordnungen weiß ich zum Beispiel auch niemand anders irgendwelche methodischen Fehler quellen. Die Astrologen, reines Zufallsergebnis, also 21 Treffer von 40, 20 wäre die Zufallserwartung, einer mehr, genaues Zufallsergebnis. Die Computerhoroskope, 53% Treffer statt erwarteten 50. Das ist überall, das sind 46, habe ich heute Morgen gesehen. Nachträglich noch einer zugekommen. Ändert aber nichts. Und die Versuchspersonenzuordnungen hier, 60,5%. Einen überdürst sozusagen. Also eine Person, es ist ganz knapp über die 5% Signifikanz, dann wird drüber, und das liegt an einer Person. Also wenn ich eine Person ein abziehe, ist es schon nicht. Also knapp ist möglichst drüber. Allerdings, ich habe schon gesagt, das hier hat methodische diverse Schwächen, die kann man schwerlich beschreiben, also ist das mit großen Unsicherheiten behaftet. Und wenn ich die Personen, wenn ich hier einige abziehe, wo ich weiß, dass es ihre Antwort, dass sie ihr Antwortverhalten unzuverlässig ist und ein Bias darstellt in Richtung der Astrologie-Hypothese, bin ich bereits bei 0,07. Also es ist bereits drüber. Und jetzt wurde gestern gefragt, dann ist der erste Teil abgeschlossen, was passiert denn, wenn ich jetzt den Topf und den Topf zusammennehme, dann erhöhe ich ja das N, vielleicht bringe ich ja da die Signifikanz, und habe ich drauf gesagt, und das ist, das möchte ich auch ganz nachdrücklich betonen, das darf ich eigentlich. Das ist vorher, man darf nur das exekutieren, was man vorher festgelegt hat. Das ist keine explorative Studie, nachdrücklich betont, das ist eine prozessorientierte Hypothesenprüfende. Hypothesen werden vorher festgelegt, aber nicht in dem Sinn, dass jetzt das bewiesen oder widerlegt werden soll, kein beweisorientiert oder widerlegungsorientiert, sondern prozessorientiert. Verschiedene Variablen variieren, Prozesse zu identifizieren, versuchen, aber nicht explorativ, sondern hypothesenprüfend. Und das darf ich aus meiner Sicht nicht. Vorher explizit gesagt worden, auch x Astrologen, die Computerhoroskope werden nicht mit den anderen individuell erstellten vermischt. Das hätte sich ja alle beschwert, das war klar. Und dann mache ich es auch nicht. Und folgendes bin ich bis gestern nicht mal auf den Gedanken gekommen, es zusammenzunehmen. Nicht mal auf den Gedanken. Und so muss es auch sein. Und wenn ich es jetzt trotzdem mache, hat das zwangsläufig zur Konsequenz, dass ich es in einer Fußnote in der Veröffentlichung erwähne, weil ich alles, was ich berechnet habe, erwähnen muss. Und was kommt da raus? Ich habe gestern das ziemlich gut geschätzt. Also wenn man das hier ist mit mehr, da kommt raus, das sind also insgesamt N gleich 222 dann, eine Trefferquote von 55%. auch klar. Und das P, ich habe gestern gesagt, nur gesagt, das wird so etwa an der Signifikanzgrenze liegen. Das hast du bestimmt, dass das P gleich 0,061, also nicht mehr signifikant. Also kann man das nicht nehmen. Und das Interessante wäre jetzt in der Rezeption. Ich würde fast vermuten, also wenn man die Signifikanzgrenze 5% ernst nimmt, und das sollte man, was drüber liegt, braucht man nicht zu interpretieren versuchen. Wenn man es trotzdem macht, hat es keinen Sinn, Signifikanzgrenze zu setzen. Ich interpretiere erst, was drunter liegt, aber auch wenn es nach drunter liegt. Und wenn es nach drüber liegt, nicht. Das macht keinen Sinn, Signifikanzgrenze zu setzen. Also darf ich das nicht interpretieren. Und jetzt würde vielleicht einer sagen, na gut, vor allem in Radieren haben wir ausprobiert, warum nicht zu erwähnen. Ein Pustekuchen. Das muss jetzt erwähnt werden, das ist ein zusätzlicher Signifikanztest, und es mindert den Wert aller anderen Signifikanztests etwas. Die sind dadurch bereits weniger zuverlässig, weil ich einen Signifikanztest mehr durchgeführe. Je mehr Signifikanztests ich durchführe, umso geringer wird der Wert aller anderen. Etwas. Ja? Jeden einzelnen Baustein. So sind die Spielereien. Sind ganz streng zu interpretieren. Die andere. Was meinst du?
Das ist doch bloß nicht gemacht.
Ja, eben, das hätte er gestern sagen müssen. Aber das war eure Wahl. So, und jetzt ist ja nur eine, ein ganz kleines Stück nur, aber ihr seht das bei schon nicht ein. Und das zweite, was wäre denn jetzt passiert, wäre dann 0,047 oder sowas gestanden. Ne? Dann hätte er gesagt, das kann man jetzt. Aber das ist auch problematisch, weil ich es nicht vorher habe. Und ich bin mir sicher, dass die Rezeption genauso. Die Ergebnisse wollen in eine bestimmte Richtung so laufen wird. Man greift sich dann das heraus, was man gerne möchte. Ich sehe auch da eine gewisse Tendenz. Ich sehe nämlich überhaupt nicht, dass da irgendein Effekt da ist. Ich sage dir das mal, und zwar gar nichts. Und zwar dann, wenn ich das 5% Signifikanzniveau ernst nehme. Wenn ich es nicht ernst nehme, dann soll man es gar nicht einführen. Hier unten beim methodisch zuverlässigen Teil kommt überhaupt nichts raus, das brauchen wir gar nicht diskutieren. Das hier, da kann ich das, egal ob ich es zusammennehme oder nicht, da ist die Signifikanz bereits weggebrochen, wenn ich die definitiv unzuverlässigen Versuchspersonen rausnehme, wo wir wissen, dass sie das Ergebnis verfälschen. Definitiv wissen, bin ich bereits weg bei 0,7, wenn ich es zusammenschmeiße, habe ich nichts. Da bleibt nichts, was über 5% drüber ist. Wenn ich Subgruppenanalysen durchführe, wie gestern gesagt, bleibt, kommen treten Zwangsläufe. Da kommen dann alle möglichen Signifikanztests, kleine Subgruppenanalysen, ein paar Signifikanzen treten auf. All diese Signifikanzen sind schwach, sind alle nur relativ knapp über 5% drüber. Da ist nicht eines, was unter das 1% Signifikanzniveau drunter geht. Man könnte eigentlich methodisch streng fordern, wenn man viele Subgruppenanalysen durchführt, ist das ein Signifikanzniveau eigentlich angemessen. Das könnte man auch, aber es wurde nicht vorher festgesetzt, also machen wir es nicht. Könnte, würde aber in strengeren Methoden im Qualitätsverfahren sagen. Und diese schwachen Signifikanzen, die teilweise vereinzelt, großteils kommt da keinerlei Signifikanzen raus, die da aufbrechen, die zu erwarten sind, wenn ich viele Signifikanztests durchführe, zeigen, machen keinen Sinn sozusagen. Machen keinen Sinn in eine bestimmte Richtung. Das ist also genau das, was zu erwarten ist, wenn sie weiter. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo wir einen höchst signifikanten Effekt haben. Das ist bei den Zuordnungen durch die Astrologen. Das ist ein sehr harter Beleg dafür, würde ich sagen, dass Horoskope nicht willkürlich, zufällig zusammengewürfelte Dinge sind, die man beliebig deuten kann, sondern dass Astrologen die Deutungen von anderen Astrologen rückwirkend rekonstruieren und wir den Geburtsdaten zuordnen können. Das kann ich dir ausrechnen. Das war ja, du hattest 37 Zuordnungsentscheidungen zu treffen. Mit 50-50 Wahrscheinlichkeit, du hast davon 33 geschafft. Das sind 90%. Ich habe die Wahrscheinlichkeit nicht ausgerechnet, aber sie ist über 1 zu 10.000. Also da in dem Bereich braucht man nicht mehr diskutieren, ob das ein Zufallsausgleich ist. Eine völlig andere Dimension als natürlich theoretisch, aber in der Theorie. Aber das ist ein Fakt, wo jeder, der nicht völlig vernagelt sagen würde, da ist es irgendetwas. Ja? Und erst recht, wenn der zweite, der Markus, eine, der Markus hat 28 geschafft. Das ist nicht ganz so extrem von der Signifikanz. Wenn es nur das eine der 28 wäre, dann würde ich sagen, okay, das ist ein extremer Zufall. Aber wenn es zweimal, wenn ich das zusammennehmen würde, da bin ich jenseits von gut und böse. Also, wir haben eine Höchstsignifikanz in der Studie, aber die Höchstsignifikanz bestätigt nur, dass es eine gewisse, dass Astrologen in der Lage sind, das zu rekonstruieren. Und gleichzeitig, das kann ich jetzt rechtlich nicht erläutern, aber ist das ein Indiz, dass dieser Bias, den wir hier mit Sicherheit ganz in der Wahrscheinlichkeit schon noch sehr ernst zu nehmen ist, der liegt nämlich hauptsächlich daran, dass einige der Versuchspersonen selber Astrologen
sind. Das ist ein kleines evolutionierendes Ergebnis.
Die Argumentation, vielleicht auf einen Satz zusammengefasst, ist die, hierdurch ist mehr oder minder hart belegt, dass Astrologen in der Lage sind, aufgrund ihrer astrologischen Kenntnisse, Deutungstexte, Geburtsdaten zuzuordnen. Hier waren einige Astrologen drin. Wenn die das Gleiche können, haben die leichtes Spiel. Und so kommt der Effekt zustande, das ist dann die Hypothese. Und wenn ich diejenigen definitiv rauswerfe, von denen ich weiß, dass sie ihre Konstellation im Detail sowieso schon vorher kannten und sehr gute astrologische Kenntnisse haben, dann ist der Effekt weg.
Aber einen Satz.
Deswegen ist da wirklich absolut nichts drin, was über Zufallsschwankungen hinausginge, mit Ausnahme von dem. Das kann man, denke ich, so hart festhalten.
Einen Satz möchte ich.
Alles andere als Glaubensbekenntnisse.
Ich verstehe das, was du sagst. Mhm. Bloß das Gleiche, was Astrologen gemacht haben, könnten sich da einzuschmuggeln, können auch Astrologie-Gegner machen, die sich in der Astrologie auskennen.
Da gibt es ja fast keine.
Wissen wir nicht. Aber den Satz möchte ich fertig sagen, wäre genauso möglich, dass Leute, die Horoskope interpretieren können, absichtlich falsch abstimmen, um die Studie also von den Werten nach unten zu bringen. Und das kann man auch nicht ausschließen.
Drei Sachen dazu. Okay. Man kann im Nachhinein immer sich irgendetwas zurechtkonstruieren, was sein könnte. Das ist immer so. Das kann man nie machen. Zweitens, es gibt fast keine Astrologiegegner, heftig motivierte Astrologiegegner, die fundierte Astrologiekenntnisse hätten in der Art und Weise, dass sie gerade Horoskop bedeuten können. Das ist nicht ein Glaubensbekenntnis oder die Erfahrung, sondern das alles, das habe ich selber geprüft mit den Daten, indem ich Erfahrung und Wissen und Glauben korreliert habe, genau den Personen, die es hier geht. Und drittens würde es, nein, ich bin nicht fertig. Ein starkes Argument ist aber, diese Astrologie-Gegner, die das also bewusst manipulieren, senken wollen, die müssten selber an die Astrologie glauben gleichzeitig. Und da wird später das Paradox, denn die müssten ja erst nicht nur das können, das herausfinden, was ist jetzt das Richtige, die müssten auch sehen, aha, das ist das Richtige, um das zu erschweren, sage ich gerade, das Falsche herum. Das heißt, die müssten selber glauben, dass die müssten selber an diese astrologischen Zusammenhänge glauben und ich bin einfach noch keiner solchen Person begegnet.
Das kann das ja auch.
Sie wäre schizophren. Und das würde auch erst dann, du musst mal sagen, du müsstest das annehmen, in einem Ausmaß, dass es in der Lage ist, das von der Effektstärke her zu kompensieren, den Bias, den wir hier vermutlich drin haben. Da reicht es nicht, wenn du ein oder zwei von der Sorte hast. Da brauchst du genauso viel letztlich wie hier. Also das zieht einfach.
Darf ich ganz kurz da einhaken? Wir bewegen uns ja eben hier im Bereich der Glaubenshaltungen. Astrologie ist eine Glaubenshaltung und du kommst ja selber aus dem Dunstkreis GWOP, wo du massive Glaubenshaltungen eben in die andere Richtung erlebt hast, die genauso mit missionarischem Eifer, mit noch heftigerem Eifer zum Teil vorgetragen werden. Und wenn ich meine, damit das Böse zu bekämpfen oder die Unwissenheit oder den Aberglauben, kann ich mich sehr wohl in eine Lehre einarbeiten, nur um sie zu widerlegen. Ja, also ich möchte niemandem was unterstellen, ja, aber ich halte diesen Gedanken nicht für so abwegig.
Er ist abwegig. Ich sage dir, wenn du GWOP erwähnst, es gibt in der ganzen GWOP nicht einen, der es theoretisch könnte. Es gibt da keinen, der ein Horoskop da deuten könnte und die Fähigkeit hat. Und wenn es einen gäbe, ich kenne die Leute ja sehr gut, es gibt keinen, der das dann machen würde in der Weise, weil die Leute das wieder einen eigenen Glauben, dass der Zusammenhang tatsächlich besteht, voraussetzen würde und der ist einfach nicht vorhanden. Die manipulieren auch für etwas, da gibt es viele andere Möglichkeiten, aber es gibt keinen, der erstens das Wissen hätte und sogar wenn er es hätte, dann die Motivation, dass das wäre ein innerer Widerspruch. Er glaubt dran und manipuliert uns zu verhindern. Sowas und die GWOP-Leute sind subjektiv aufrichtig überzeugt,
dass es das nicht gibt und haben so eine hohe Sicherheit, dass sie sich gar nicht mehr damit
beschäftigen. Ich würde gerne disziplinieren und ich würde sagen, lassen wir das so stehen und diskutieren, wie wir das gesagt haben, nicht weiter, sondern fragen nur. Das ist eine Sache, das kann man so sehen. Was man feststellen muss, ist, es ist eine Post-Hoc. Also das hätte man vorher eigentlich einführen müssen, hätte es untersuchen müssen. Dann hätte man sagen können, es könnte ja sein, dass jemand das verfälschen will. Wie können wir das verhindern? Vom Untersuchungsdesign her, das wurde nicht gemacht. Jetzt ist es halt so und alles andere sind jetzt einfach Hypothesen. Tatsache ist, dass jetzt auch, das war das wichtigste Ergebnis, was ich heute noch wissen wollte, wie ist die Gesamtsignifikanz, wenn man das dazu nimmt. Tatsache ist, dass es keine signifikanten, also nach der Methode, wie die vorher festgelegt worden ist, keine signifikanten Ergebnisse gibt. Das ist einfach mal jetzt eine Tatsache.
Vielleicht noch einen bemerken, das ist nicht ganz korrekt, dass nicht die Gesamtsignifikanz nur von den zweiten Gruppen. Wenn ich die dritte noch dazu nehmen würde, oder auch noch den Kurzzeittest oder so etwas, dann wäre ich natürlich weit jenseits. Also da ist noch viel uns nicht signifikanter. Aber das mache ich hier nicht, weil das dann wieder zu unterschiedliche Sachen sind.
Ja,
das ist klar.
Okay, gut,
man muss auch Folgendes sagen, bei diesen 0,6, das sind ja die problematischen, die wir hier schon identifiziert hatten, noch drin. Wenn ich die auch noch rausnehme und das Ganze seriöserweise mit dem Faktor 1,5 multipliziere, was ich machen muss, da nicht nur zwei Türen an der Nachbefragung teilgenommen habe, ich aber davon ausgehen muss, dass wir den gleichen Bias auch dann haben bei denen, die nicht teilgenommen haben, dann bin ich hier, habe ich nicht ausgerechnet, aber würde ich mal schätzen, Sicherheit also über 0,1.
Ist ja 0,1, ja, okay.
Aber ganz sicher, wenn ich deine Zusammenfassung aus, wenn ich es jetzt nicht verstehe, bei der zweiten Gruppe ist da eine Signifikanz auf dem 4%-Niveau.
Ja.
Du nimmst allerdings an, dass da ein Versuchsfehler drin ist, der müsste ja auch noch bewiesen werden. Dass es so ist, du hast Plausibilitätsannahmen, du hast gegensätzliche Plausibilitätsannahmen, für mich als Außenstehender sage ich, sind beides Behauptungen. Wenn wir das 5%-Niveau ernst nehmen wollen, was du ja eben mehrfach propagiert hast, ist das auf dem 5%-Niveau signifikant. Ja. Die anderen sind halt knapp daneben sozusagen. Und was mir eben auffällt, ist, da fängt die Diskussion an, nehmen wir einen raus, tun wir einen wieder rein, dann ist es unter dem 5%-Niveau und im anderen Fall ist es knapp drüber. Und dadurch werden die ganzen Untersuchungen auch wieder ein Stück weit entwertet. Ne? Weil dann die ganzen Spekulationen wieder anfangen, zwei verdeckte Skeptiker, dann ist das untere vielleicht auch signifikant oder zwei Astrologen, die getan sind, dann ist es wieder nicht signifikant. Wir haben im Grunde dadurch die ganzen Untersuchungen ein Stück weit entwertet, dass wir wieder anfangen zu mutmaßen.
Ja, aber das ist eben jetzt der Punkt, dass du gestern nicht da warst. Ich habe gestern bestimmt, wenn ich es zusammenzähle, über eine volle Stunde Indizien gebracht. Es hat nicht bloß eine, sondern viele, die dafür sprechen, dass wir das auf einer anderen Ebene als das, was Peter gebracht hat.
Ja, aber
also
das
ganz
ist trotzdem auch nicht untersucht. Das ist
doch, es ist untersucht.
Ja.
Das ist
nicht untersucht. Das ist der Unterschied. Das ist untersucht.
Das ist nur Spekulation. Das ist keine, es ist gerade andersherum. Es ist so, ich habe das sehr wohl ernst genommen, dass ich gesehen habe, es ist ganz knapp drüber und jetzt muss ich suchen nach Möglichkeiten und da ist alles, das ist empirisch untersucht, welche Möglichkeiten es gibt. Und was für welche Sprechweise geht eindeutig in die Richtung. Auch für Peter eindeutig, so eindeutig, dass er das nicht bestreitet, sondern nur andersherum sagt, man könnte auch von annehmen, dass die Gegner sozusagen eingestrichen haben.
Okay, gut.
Also der erste würde ich jetzt sagen, positive oder negative Astromotivation läuft irgendwie zufallsgenerierend psychologisch ab. Darum hat er mir die Bälle geschickt, mit dem, bitteschön, tolle Astrologen, den Einfluss ihrer Astromotivation testen sollen.
Ja.
Und dann müsste man eben testen, ob etwas eine negative Astromotivation hervorruft, psychokinetisch und so weiter.
Okay.
Also, dass die falschen Personen kommen.
Gut. Stellen wir das in den Raum, wir wollen die Studie nicht diskutieren, ich würde gerne dabei bleiben, dass wir das auch nicht tun. Wir haben jetzt, denke ich, einfach mal noch mal so ein paar Ergebnisse für euch beide so in etwa grob nur zusammengefasst. Wir werden diese Sache sowieso nicht klären können, weil bei allen Untersuchungen, das bei den fundiertesten in den Naturwissenschaften, solange nicht wirklich etwas 100-mal repliziert ist, gibt es darüber verschiedene Meinungen, was es bedeutet. Das ist nicht nur in der Astrologie, sondern in der Psychologie ist es gängig. dass es so ist, dass Untersuchungsergebnisse unterschiedlich interpretiert werden. Wir wissen das ja durch das Gutachterwesen, wissen wir das ja, der eine Gutachter kommt zu dem Ergebnis, die anderen Gutachter kommen zu dem Ergebnis und die Ergebnisse werden unterschiedlich interpretiert, das ist ja nicht nur bei uns so. Ich würde jetzt gern diesen Teil deswegen abschließen, sonst kommen wir nicht zu dem Thema Thesenpapier, was heute eigentlich das Zentrale sein soll. Ich finde das eine tolle Idee, Edgar, wenn du die Möglichkeit hast, du hast die Bänder gehört und Edgar würde jetzt für uns zusammenfassen, was beim letzten Mal, er hat sich die Bänder halt angehört, hat sich Notizen gemacht und ich glaube, insofern weiß es keiner besser als er, zusammenfassen, was da diskutiert wurde und das fände ich eine schöne Einleitung, dass du einfach nochmal kurz sagst, wenn alle einverstanden sind, was war sozusagen damals die Diskussionslinie und dann müssen wir uns ein bisschen darüber einigen, wie wir heute über das Thema diskutieren wollen. Also ich würde gerne, dass wir so ein kleines bisschen das strukturiert machen, dass das nicht irgendwie weiß der Teufel wie ausufert, obwohl ich durchaus gegen Brainstorming und sage ich mal so ein bisschen, hat ja auch seine Vorteile, ne? Also bei dem Wort Brainstorming, da bin ich vielleicht auch schon an dem ersten Teil, wie ich es mir vorstelle, das ist aber nur ein Vorschlag. Mein Vorschlag ist der, dass wir nach der Einführung von Edgar eben eine Brainstorming-Phase machen. Das heißt, dass wir uns eine Stunde Zeit nehmen bis zur ersten Kaffeepause jetzt und einfach mal relativ ungeordnet jeder das, was ihm wichtig ist, was er mitbringt, was er vom letzten Mal an Ideen hat oder was er bis jetzt gelesen hat oder was auch immer, zu diesem Thema sagt. Also, dass wir da einfach so ein bisschen
relativ... Nicht jetzt zeitlich geordnet nach Thesen.
Nee, genau, sondern wirklich einfach Brainstorming heißt, wir bringen es so ein, wie es uns kommt. Also Brainstorming-Phasen können, wenn man der Kreativitätsforschung glaubt, ja recht fruchtbar sein. Vielleicht ist das ja bei uns auch so. Ihr wisst, für die Brainstorming-Phase gilt, alles ist erlaubt. Man darf alle Ideen einbringen. Man muss sie nicht so streng nach, weiß nicht was, nach logischen Kriterien oder sonst wie, muss man sie nicht so ordnen, sondern man darf einfach mal was reinbringen und als Anregung, ja. Das heißt, in dieser ersten Phase darf es noch relativ ungezügelt sozusagen vorgehen und in der zweiten würde ich mir dann etwas mehr Struktur wünschen, also nach der Teepause, dass wir dann vielleicht auch wirklich die Thesen und also das wäre eine Vorstellung von mir, dass wir uns einfach anhand der Thesen durcharbeiten, das heißt, dass wir die Thesen uns einzeln vornehmen und dazu relativ diszipliniert gucken, gibt es bei uns einen Konsens, ob die geändert werden muss, in welche Richtung sie geändert werden muss oder so. Und das könnte gut auf der Grundlage dieser ersten Brainstorming, wo die Thesen noch durcheinander gehen können, wo wir erst einmal so gucken, wo stehen wir überhaupt, könnte das theoretisch möglich sein, dass wir da bei den einzelnen Thesen zu so einem Konsens kommen, was da eventuell verändert werden müsste oder in welcher Hinsicht etwas dazukommen sollte. Das ist ein Vorschlag von mir. Jetzt hat der Gerhard, wie es der Zufall will, hat das neueste Lexikon von der Zeit mitgebracht. Die Zeit hat ein Lexikon und da gibt es einen Beitrag über Astrologie, was ja immerhin irgendwie schon mal ganz gut ist. Und die Zeit hat sich da relativ, also ich finde es ganz interessant, ich habe das gelesen, die hat sich ganz neutral zu diesem Begriff, was hier für so Lexikon nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich habe das einfach mal, nehmen sich jeder ein Blatt, ich habe das mal kopiert, dass ihr wisst, wie die das da in diesem Lexikon geschrieben haben. Vielleicht können wir das ein bisschen mit einfließen lassen, weil die Frage ist ja die, ich will das jetzt nur ganz kurz andeuten, die Frage ist ja, wofür dient ein Grundsatzpapier und vielleicht würden ja solche Texte, ja, würden ja vielleicht beeinflusst werden auch von einem Grundsatzpapier, was wir machen. Insofern könnte das ja eine ganz gute Sache sein, wie haben denn die das jetzt gemacht? Okay. Jetzt eben, da wollte ich kurz fragen, ob jemand von euch einen anderen Vorschlag hat.
Einfach hierzu ganz kurz anmerken. Ich war neulich im Internet, in der Wikipedia, die ja immer wichtiger auch wird und immer häufiger in Anspruch genommen wird. Da gibt es auch einen relativ umfangreichen Artikel zum Thema Astrologie, wollte ich allen empfehlen, da mal reinzugucken.
Ja, genau. Würde ich auch sagen, Wikipedia unbedingt lesen und wenn man Lust hat, auch mitmischen. Ich hatte bis jetzt noch keine Lust, selbst was dazu zu verfassen. Aber Wikipedia ist so ein Lexikon, ne? Im Internet. das von, was von den Nutzern erstellt wird. Hier wird ja eine, ist ja eine Redaktion bei der Zeit oder bei irgendeiner, gibt es eine Lexikon-Redaktion und die entscheiden, was da drin steht. In Wikipedia ist es so, jeder kann einen Text reinschreiben, jeder, wer immer es will, und dann werden die Texte, darf aber auch von jedem, dürfen die auch verändert werden. Und dann gibt es so einen am Anfang relativ chaotischen Prozess, wie sich so langsam ein Text herauskristallisiert, den dann auch die Leute dann irgendwann mal so lassen, relativ, dann ist irgendwie so ein Konsens erreicht. Aber man kann das auch verfolgen, wie die Texte
oder
sich
verändern. Ermüdung.
Oder auch Ermüdung gibt es auch.
Spezialthema,
die Mehrheit setzt sich dann durch.
Ja, das gibt es auch, dass die Mehrheit sich durchsetzt.
Was jetzt Astrologie zum Beispiel anbelangt, da ist vielleicht nicht ganz so einfach, wenn dann mal irgendwie der Rains Jandy oder sonst irgendeiner. Also,
ja, ja.
Stich, wenn es kontrovers
ist, ja, dann wird es schwierig. Dann geht es Ewigkeiten hin und her und dann gibt es mal so Phasen, wo mal wieder mehr passiert und
ja, als
dann
erstes Protest frustriert es gibt und aufgibt, hat verloren.
Ja, okay.
Ich wollte der, der es besser durchdacht hat.
Wo übrigens auch ein schöner Artikel drin ist, erstaunlich gut, ist in diesem enzyklopädischen philosophischen Lexikon und ah, ja. Wissenschaftstheorie.
Ah, ja.
Von, also, und zwar bei Metzler, das rausgekommen, jetzt nochmal neu, 1995 ja. Auch mal die letzte Ausgabe, die mögliche Ausgabe.
Wäre vielleicht mal ganz gut, könnte man eigentlich mal machen, wäre das nicht was für die FFA, dass man mal alle Lexikon-Definitionen, die aktuell sind, über Astrologie zusammenstellt?
Das ist schon Internetseite, die auch vor Internetseite.
Ja, genau, also dass man... Dass man
also es stehen Dinge drin.
Ganz viele, es gibt ja ganz viele verschiedene Lexiker, dass man einfach die mal zusammenfasst, aber das soll jetzt nicht. Gibt es irgendwelche Anregungen oder Wünsche zu dem Prozedere, was ich gesagt habe? Gibt es Einwände dagegen, dass wir... diese Brainstorming-Phase jetzt als erste machen, habt ihr andere Vorstellungen oder wäre das so okay? Ist das so okay für euch? Dann würde ich das nämlich sagen, dann machen wir das so, wir geben dem Edgar jetzt, und ich gucke ein bisschen, dass du die Zeit so einhält, für die Zusammenfassung, dann wissen wir vielleicht so ein bisschen, wie der Diskussionsstand war, erinnert uns auch nochmal dran, und dann machen wir erst einmal, wie gesagt, bis zur Kaffeepause, relativ ungeordnet, jeder bringt einfach ein, was ihm dazu bisher so auf dem Herzen liegt.
Okay. Vorbemerkung, meine Notizen sind genauso chaotisch wie die Diskussion selber. Also keine irgendwie logische Struktur jetzt hier erwarten, da sie jetzt irgendwie kunterbunden hat. Was ich irgendwie als wesentlich angesehen habe, wo auch kein anderer widersprochen hat. Also so eher konsumiert ist. Du, Peter, hast ausgeführt zunächst, was du mit dem alten Thesenpapier erreichen wolltest. Dass es also eher so ein politisches Papier für die Öffentlichkeit gedacht war, für Journalisten und Astrologiegegner, die sagen, es gibt aber überhaupt keinen Konsens, da will man das gegenhalten, für die sogenannten Irren, denen man dann sagen kann, es gibt aber das und das ist nicht konsensfähig, auch in der Astrologie, und auch für die verschiedenen, damals noch sehr zerstrittenen astrologischen Schulen selber, die man auf was festlegen wollte. Nicht alle Thesen hast du selber vernünftig gefunden, aber das war immer so, also ein minimaler Konsens, ein politisches Papier sozusagen. Dann ging es darauf, dass man unterscheiden muss zwischen so einem Verbandsthesenpapier und einem Thesenpapier der Astrologieforscher sozusagen, und dass es zwangsläufig etwas anderes sein muss und entsprechend der jeweiligen Kompetenzen auch unterschiedliche Inhalte und Richtungen hat. Sich nicht widersprechen brauchen oder im günstigsten Fall auch nicht widersprechen sollten. Aber dass es deshalb sinnvoller ist, aus dem Kreis so ein Thesenpapier der Astrologieforscher zu erarbeiten und nur darauf zu gucken, dass es keine Dissonanzen zumindest mit dem Verbandsthesenpapier gibt oder versuchen entsprechend einzuwirken sozusagen.
Genau.
Dann ging die Diskussion auf, gar nicht auf dieses Verbandsthesenpapier, alte da weiter, da ist gar nicht so vieles inhaltlich eigentlich dazu gesagt worden. Sondern die Diskussion ging weiter, was ist denn der Sinn von so einem Forscherthesenpapier, wer sollte denn das unterschreiben oder was möchte man dann damit erreichen? Die Zielgruppe wären, in erster Linie die Astrologen, also nicht die Öffentlichkeit, die vielleicht auch ein bisschen. Es soll einfach der gegenwärtige Forschungsstand nach 14.15 Uhr oder Diskussionsstand nach 14.15 Uhr Symposien da zusammengefasst werden. Zielgruppe wären, aber auch so aus allgemein aus dem Bereich der Anomalistik oder Grenzgebiete da eine Vorlage zu schaffen. Und wichtig, ein zentraler Punkt ist, das Problembewusstsein zu erhöhen, auch um aus ökonomischen Gründen nicht immer wieder von vorne anfangen zu können und sagen, das haben wir jetzt erstmal hier nach einer Diskussion erledigt. Es soll auch einen gewissen antidogmatischen Effekt haben, ich weiß nicht, wer das formuliert hat, das Thesenpapier, gewisse so Lagermentalitäten da aufzuweichen und durchaus immer beidseitig zu argumentieren, ja, aber, ich mache das auch immer sehr gern, was spricht dafür, was spricht dagegen, die verschiedenen Elemente, also nicht eine Position irgendwie zementieren. Das wichtige Botschaft wäre auch, dass Astrologen und Nicht-Astrologen oder Kritiker sogar da zusammenarbeiten und auch so eine Art Ende des Ausgrenzens und gegenseitigen Bekriegens. Ziel, das Energieverschwendung für unnötige Diskussionen und dummes Gequatsche sozusagen minimieren, wenn man darauf verweisen kann. Das hatten wir eigentlich gerade schon. Wer könnte oder sollte das unterschreiben? So ein Forschungsthesenpapier, die Verbände, das ist gar nicht sinnvoll, es funktioniert sowieso nicht erstmal und zweitens macht es keinen Sinn, jemand was unterschreiben zu lassen, der den gedanklichen Prozess selber nicht nachvollzogen hat, die unterschreiben dann das, was sie dann unterschrieben haben und dann ist das ganz, ganz witzlos. Und das soll auch keine Unterschriftensammlung oder so etwas sein, das aus dem gleichen Grund, das kommt also gar nicht darauf an, wie viele Leute das unterschreiben, sondern es kommt auf die Qualität an und nicht auf die Quantität sozusagen. Inhaltlich sollte der vorläufige Charakter des Forschungsstandes betont werden. Das geht in Richtung dieses antidogmatischen Effekt sozusagen. Eventuell könnte man auch international dann noch einige einbinden, so gesagt. Das war.
Sind wir für die dabei waren, vielleicht wieder so ein bisschen drin, wie es damals lief. Und jetzt würde ich eben gern einfach eröffnen. Also ich strukturiere das auch selbst, also als Moderator eigentlich nicht, sondern ich bin einfach ein teilnehmender Brainstormer und überlasse den Prozess jetzt sozusagen uns allen, ohne große Eingriffe meinerseits. Und würde sagen, machen wir es auf und wer Lust hat, fängt an und steigen wir halt an. Nicht melden, reden, ich bin kein Moderator. Aha. Ich mache einfach nur mit, denn dann kann ich auch ein bisschen Geschichtsjude sein.
Also auf meinen Zugfahrten habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, habe mal gelesen, was andere dazu meinen. Da ist mir aufgefallen, dass man möglicherweise, ich ziehe mich mal die Fußschuhe auf den rein wissenschaftlichen Teil eines Thesenpapiers, das man konzipieren könnte, dass man möglicherweise Thesen formuliert und Kommentare anschließt. Also das ist mir aufgefallen, das hatte ich so an Idee, weil wahrscheinlich in ganz prägnanten Thesen manches nicht genügend gefasst werden kann, andernfalls würden aber die Thesen ausufern. Also wenn man einen Kommentarteil anhängt, das könnte vielleicht nützlich sein. Dann sollte man, wenn ich jetzt mal denke an dieses Thesenpapier astrologischer Vereinigungen, da müsste zuerst umschrieben werden, wie die Thesen aufgebaut sind, zum Beispiel in dieser Art oder dass verschiedene Teile betreffen und dass ein Teil eben der wissenschaftliche Ansatz ist. Denn gewünscht, das habe ich rausgespürt, wird auch das rauskommen, was ist Astrologie, was umfasst Astrologie, Formen der Astrologie, die Pluralität betonen der Astrologen, Schulen, die Nachvollziehbarkeit einfordern und so weiter. Es sind viele Teile, die nicht eigentlich in das rein Wissenschaftliche kommen. In dem jetzigen Thesenpapier sind also Bereiche drin, die dieses Wissenschaftliche nicht rein müssten, die man von vornherein in andere Komplexe fassen könnte. Das betrifft zum Beispiel auch ein großer Teil an einem Beratungsteil, wobei man da überlegt wäre, dass man da auf Berufsgelöbnis hinweist oder noch ein eigenes ethisches Papier verfasst, wie auch immer. Nochmal für den zweiten Teil, Astrologie im engeren Sinne, was ist das? Die Nachvollziehbarkeit innerhalb einzelner Schulen, dann die Kulturbezogenheit von Astrologie könnte man betonen, dann inwiefern, was verstehen die Astrologen oder Analogieprinzip, was heißt es denn, dass man die etwas als Zeichen benutzt und so weiter. Welche Geldmodelle könnten dahinter stehen? Also alles im Teil, den man vorneweg nicht in die wissenschaftliche Papier machen müsste. Auch Aussagegrenzen, die sich die Astrologen selbst unterstellen, die man dann mal wieder auferlegen. Ja. Ja, dann könnte man, wie gesagt, der dritte Teil, in den Beratungsteil würde mit Menschen, Sinnstiftung, Deutung als Kunst, nicht-astrologische Faktoren, Klientenschutz und sowas. Müsste auch nicht reinkommen. Ein vierter Teil, Anforderungen an die Beschäftigung mit Astrologie, Mindestanforderungen, ne, die man gestellt hat, was die Bemühungen von seinen Astrologen ernommen werden, wie man das nachprüfen könnte und so weiter. Dass sich also Astrologenqualitätskriterien auferlegen. Auch das muss nicht reinkommen. Aber dann könnte man einen Teil machen, wo es allein um wissenschaftliche Herangehensweisen geht. Und dann könnte man hinweisen auf konzeptuelle Probleme in der Astrologie, in diesem wissenschaftlichen Teil, den wir jetzt zu bearbeiten hätten, können auf Studien hinweisen, auf konkurrierende Hypothesen zum Beispiel, auf Verzweigungen in verschiedene Theoriegebäude rein, auf philosophische Ansätze verweisen könnte. Also, das, was du alles schon gesagt hast, die Vorläufigkeit und so weiter, das ist nicht klar. Aber man könnte in das Papier, wie wir es jetzt verfassen, auch die Ziele bringen. Also jetzt bin ich bei dem Teil, den vielleicht uns betrifft. Also ich gebe dafür keinen Rundumschlag zu machen, wie überall irgendwas was zu sagen, sondern zu beschränken. Und sonst wäre es wahrscheinlich schlecht, an die Astrologen zu vermitteln. Weil ja die Zielgruppe eben auch die Astrologen sind. Ziele, das heißt auch, dass wir die Astrologie zugänglich machen für wissenschaftliche Forschung zum Beispiel. Es ist die Frage, dann müssen wir natürlich auch diese Ergebnisoffenheit ansprechen. Das ist eben die Frage, wie stellen wir uns dazu? Ne? Was, wie baue ich das ein? Das ist ein gewisses Problem. Also ich habe schon angesprochen, konzeptuelle Probleme, die unterschiedlichen Möglichkeiten der Theoriebildung, der Ansatz ins Physikalische hinein, physikalistisches, der philosophische Ansatz, kann ich jetzt nur kurz was zu verfassen. Dann, dass wir einfordern, zum Beispiel, dass andere Untersuchungen nachvollziehbar sind oder wie wir zur Kasuistik stehen, das können wir zum Beispiel reinschreiben, wie wir dazu stehen, Fallsprechungen und so weiter, also im Stand wir uns finden, ist es eine deskriptive Arbeit, was tun wir, was fällt überhaupt unter Wissenschaft, heißt auch Datensammeln Wissenschaft, heißt Beschreibungen, das Wissenschaft, also da wird es in der Welt dann noch alles darunter gemacht. Da müssten wir auch drüber was schreiben, wie wir die Wege der Konsensbildung zum Beispiel sehen. Wie wird ein astrologischer Diskurs, ein astrologisch-wissenschaftlicher Diskurs geführt? Wer kann sich dem anschließen und so weiter? Und dann eben ein großes Kapitel, wo sich mit Evidenzerlebnissen befassen, wo man auch so Ausdruck bringt, dass man die ernst nimmt. Sonst ist es wieder schlecht handelbar. Das ist eigentlich auch eine Grundvoraussetzung überhaupt, wenn ich das vorstelle, dass wir die ernst nehmen. Und ich glaube auch, dass wir eine gute Literaturliste haben. Das ist nämlich
doch jeder in Verbänden besonders eigene Erfahrungen und Selbsterkenntnisse und beschäftigt man sich halt damit, Beratungspraxen beratet und Erkenntnistheorie ist für uns besonders interessant. Für uns als Forschungsgruppe. Und da habe ich noch einzelne Punkte gefunden, die gerne mal als Anregung gedacht, als Orientierung gedacht. Ich habe den Peter dieses Dokument geschickt, das ist elektronisch verfügbar, jedem, der es interessiert, kann es bekommen. Entweder von mir oder von Peter oder wie auch immer. Aber wie gesagt, die einzelnen Punkte, es ist von unserer Seite, denke ich mal, kein Zweifel daran, zum Beispiel bei der Selbsterkenntnis, Evidenzerfahrung, hat man natürlich mit sich selber dann auch mit anderen. Dann das Potenzial, die eigene Lebenstotalität selbst zu relativieren und rekursiv bewusst zu reflektieren, macht Astrologie zu einem bemerkenswerten äußeren Instrument. Das könnte wahrscheinlich auch jeder unterschreiben. Egal, es sind hier einige Punkte drinnen. Mit dieser Gliederung Selbsterkenntnis, Beratungspraxis oder dialogische Komponente mit hineinkommt. Astrologie als Katalysator spielt da rein. Welche Funktion, welche Rolle kann Astrologie in diesem Kontext spielen? Die Astrologie auszeichnen. Das können diese Verbände sich auch unterschreiben, weil jeder hat ja mit diesem Kontext selber zu tun, unabhängig vom Instrumentarium, das verwendet wird. Und dann der erkenntnistheoretische Part, auch wieder so etwas wie vielleicht eine übergeordnete gemeinsame Plattform, dass man da Aussagen finden kann. Da geht natürlich zuerst, habe ich als Vorbemerkung über Sprache geschrieben. Sprache im Interpret, der auch so interpretiert, Sprache als gemeinsames Medium mit kulturellem Hintergrund. Und dann natürlich aufgeschlüsselt die Astrologie in allgemein astronomisch-mathematische Komponenten. Kann auch jeder unterscheiden, ist auch wertneutral. Und dann kontextabhängige Komponenten. Im Kulturraum, kultureller Hintergrund, die Sprache als überindividuelles Medium und der Status quo an sich der Beteiligten. Sowohl des Interpreten, des Deuters, des Astrologen, als auch des Klienten, oder der sich beraten darf. Bei Selbsterkenntnis oder Evidenzerlebnis fällt es irgendwie in eine Person zusammen. Da gibt es natürlich verschiedene Punkte, wie man Astrologie in Erkenntnistheorie sehen kann, als Spiegelwiese zum Beispiel, als Bedeutungsschema, mit systemimpliziter weiterführender Hilfestellung und oder Anregung, bis hin zum individuellen Holismus und Spannungsfeld, zum subjektiver Lebensganzheit und daraus herausgeschnittenen mit der allgemeinen Beziehungskontext, Partner, Familie, Gesellschaft, und das ist jetzt. Okay, ich möchte die ganzen Punkte gar nicht erzählen jetzt, sondern nur dieses Grundstruktur, die mir fast bedeutsam erscheint. Selbsterkenntnis, Beratungskontext, Erkenntnistheorie, unabhängig von der jeweiligen Methode.
Ihr habt ja schon viele Punkte, habt ja schon ein kleines Thesenpapier fertig. Ein bisschen schwer für mich, auch alle Punkte jetzt gleich registrieren zu können. Also ich denke, wenn wir hier ein Thesenpapier machen wollen, können wir einfach noch versuchen, kriegen wir denn für uns überhaupt eins hin und nicht eins, das möglichst viele noch unterschreiben können, weil das, was möglichst viele unterschreiben können, wird ja dann auch tendenziell grau und nichts sagen. Also ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Kreis so gut hinbekommen werden. Mein Vorschlag wäre, lassen wir einfach noch versuchen, hier eins zu machen, was ja auch eine Form von Gruppenentwicklung dann wieder darstellt, was ein gewisses Bilanzieren ja fördert, also das wäre meine Idee. Und natürlich gibt es im Hintergrund ja auch Überlegungen, das Thesenpapier für die Vereinigung der deutschsprachigen Astrologieorganisationen zu entwickeln. Aber das muss ja nicht hier unsere Aufgabe sein. Also ich plädiere dafür, dass manchmal mal versuchen zu gucken, ob wir hier was an Konsens hinkriegen im Bereich Wissenschaft, wobei natürlich zum Beispiel im DRV ja auch Leute gibt, die sagen, dass was hier gemacht wird, Wissenschaft ja auch schon einseitig und tendenziös ist. Das sollen wir auch sehen. Also lassen wir gar nicht den Anspruch so groß hängen, sondern versuchen wir es mal hier in diesem Kreis einfach durch.
Ja. Da würde ich auch sofort anschließen. Und was ich sehr interessant finde, ist die Definition von Astrologie, die ist noch von Edgar, die ich sehr anregend, sehr fruchtbar. Ich denke, das ist was, wo wir vielleicht hier auch noch nicht über den Konsens finden würden. Aber es wäre für mich mal so eine Überlegung, ob man mit
sowas leben könnte, beziehungsweise wo wir Modifikationen wollen oder eben eine Art Kommentierung, mit der wir dann leben können. Also dass Astrologie das ist, was vereinfacht mit astrologischen Mitteln Evidenzerlebnisse schafft. Und da ist mir gestern noch eine Idee dazu gekommen, weil er Edgar immer wieder betont, eigentlich ist es egal, ob man richtige Horoskope hat oder falsche. Evidenzerlebnisse können ja, wie wir gesehen haben, ganz gut die falschen, bei der Fall falschen Horoskope entstehen. Davon scheint es nicht abzuhängen. Und was ich mir gedacht habe, wichtig ist schon, denke ich, zum einen der Glaube, dass man mit den richtigen Daten arbeitet. Und das bedeutet eigentlich der Glauben an das Oben- und Theorem. Das ist so ein bisschen wie beim Placebo-Effekt, der inzwischen vielleicht besser genannt wird als Meaningful Response. Du brauchst, damit sowas entstehen kann, wie Evidenz erleben, ist astrologiebasiert Evidenz erleben, braucht man ein Konzept, braucht man sozusagen diese sinngebende Ebene, die durch die Überzeugung, dass ein oben und unten Zusammenhang besteht, vorhanden ist. Wenn nicht, wäre das so, könnte man das vergleichen wie, wenn man sagt, naja, Placebo-Gabe ist unnötig, weil da ja eh nichts drin ist. Also folglich brauche ich auch weder Arzt noch Therapeutikum. Das sind ja eh nur die Selbstheilungskräfte. Also deswegen meine ich, glaube ich, dass astrologische Evidenzerlebnisse nur zustande kommen, wenn bei den Beteiligten zumindest bis zu einem gewissen Grad oben und unten Zusammenhang für plausibel gehalten wird. Also ich habe schon Pause nicht
ausgesprochen. Glaube ich nicht, aber ich darf ja nichts zu sagen.
Doch, du darfst nicht brainstormen.
Nein, ich darf mich gar nicht.
Wir kritisieren nicht, aber du kannst ja deine eigene Position, das will ich jetzt auch gern, weil ich glaube nicht dran.
Kann ich bloß ein Faktum nennen, das war keine Kritik. Evidenzerlebnisse entstehen auch bei ganz Astrologie oder oben unten Zusammenhang Ungläubigen, die einfach mal zu einem Astrologen gehen, da halt mal so das beraten lassen, mal schauen, was er sagt, und die sind verblüfft. Das ist auch ein astrologisches Evidenzerlebnis im Sinne der Definition. Und das setzt auf Seiten der Klienten keinen Glauben an den Zusammenhang voraus. Und ich kann auch statt einem Astrologen einen Rollenspieler einsetzen. Ich glaube, das Begriff des Rollenspielers ist da auch ganz günstig. Die Astrologen spielen natürlich Rollen sozusagen, was sie nicht ohne weiteres ausbrechen können, egal was sie glauben. Und dieses Rollenspiel funktioniert zu einem gewissen Teil, aber es setzt nicht voraus, dass jemand etwas definitiv glaubt. Ich meine, in manchen Fällen oder häufig oder irgendwas dazukommen, aber das ist weder auf Seite der Klienten noch auf der Seite der Astrologen.
Da möchte ich gerne direkt, weil da kann ich einfach was sagen, wie ich es empfinde, rein persönlich. Also ich brauche das Oben-Unten-Theorem nicht, um das ernst zu nehmen, was ich tue. Also weil du diesen Placebo-Vergleich bringst. Also es ist so. Für mich ist es so, dass ich sage, ich weiß das eigentlich nicht, wie das zusammenhängt. Und die Autorität, an der ich mich orientiere, ist einfach nur meine Erfahrung. Ich sage einfach so, ich habe eine astrologische Tradition übernommen und ich arbeite mit dieser astrologischen Tradition. Ich habe mal am Anfang, war ich überzeugt, dass es einen Oben-Unten-Zusammenhang gibt. Also ich so nie, aber in dieser Art, meine Art halt, wie ich es gedacht habe, systemtheoretisch, ja. Aber und dann, damit habe ich angefangen zu arbeiten und jetzt hat sich eine Arbeitsform etabliert. Und mit dieser Arbeitsform bin ich erfolgreich in der Praxis.
Aber du glaubst doch letztendlich dann daran, dass du erfolgreich bist.
Nein, das erfolgreich definiere ich ganz einfach, auch wieder ganz pragmatisch. Das heißt, es oft immer wieder gelingt es mir, Klienten mit dem, was ich sage, zu beeindrucken.
Ja, aber kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass du daran glaubst?
Nein, das ist natürlich wäre theoretisch möglich, dann wüsste ich davon nicht, dass ich daran glaube. Verstehst du, der Punkt ist, ich kann das betreiben, ohne dass ich daran glaube. Vielleicht ist das eine Zwillingseigenart, ja, aber ich mache das einfach so, ich sage, ich habe da eine Praxis, diese Praxis ist erfolgreich und ich betreibe sie weiter und ich kann sie erfolgreich betreiben und Erfolg definiere ich im Sinne von Klienten, fühlen sich dadurch beeindruckt. Sie haben das Gefühl, dass es anregend ist. Ich selbst habe das Gefühl, wir haben ja gestern darüber auch gesprochen, ich spreche über die Horoskope der Kinder meiner Freundin und ich bin selbst auch ganz tief beeindruckt, aber ich kann das einfach völlig offen lassen, womit dann das wohl zusammenhängen mag, und ich kann mir auch andere Zusammenhänge vorstellen, ja, also wenn ich das genügend in der Schwebe lasse, dann kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen so analog, wie der Christopher das sagt, dass vielleicht auch Wirklichkeit konstituiert wird, dass ein psychisches Feld erzeugt wird, kollektiv, und dass die Astrologie vielleicht bei denen besonders intensiv wirkt, die dran glauben, da muss ich aber nicht dazugehören. Weißt du, also ich kann mir da viele Dinge vorstellen, wieso das funktionieren könnte, und ich kann mir auch eine ganze Reihe Sachen vorstellen, worauf das astrologische Evidenzgefühl basiert, wenn man so an Mustererkennungsprozesse und so weiter denkt, wenn ich mich damit beschäftige ich mich ja seit einiger Zeit her. Also da brauche ich dieses Oben-Unten-Theorem, Edgar, brauche ich nicht. Und das ist mir ganz wichtig, weil du sagst, man müsse für den Placebo-Effekt, also vielleicht braucht man nicht unbedingt diese, also ich denke...
Ich glaube, ist sicher zu stark aus. Das war nur da gucken, was da gemeint ist. Aber ich will nochmal auf dieses...
Vielleicht kann man sagen, die sich aufs Rollenspiel einlassen.
Sich in irgendeiner Art und Weise aufs Rollenspiel einlassen, und du hast halt das mit dieser Schwebe, du weißt, du für dich funktioniert es irgendwie.
Genau.
Du glaubst dran, dass es funktioniert.
Nee, so. Das glaube ich nun auch wieder nicht. Sondern,
ja,
aber, sondern ich stelle einfach fest, also ich weiß ja nicht.
Wie wäre es mit Vertrauen? Das ist ein
ja,
weniger.
Du vertraust auch, ja, dass jemand das erlebt.
Es ist, ich brauche doch darauf nicht zu vertrauen. Es ist doch so, dass ich es erlebe, und es reicht doch, das zu konstatieren. Ich brauche doch dieses Vertrauen darin nicht. Wenn es beim nächsten Mal nicht mehr funktioniert oder 10-mal hintereinander nicht mehr funktioniert, dann ist Schluss. Verstehst du? Das heißt also, das wird jeden Tag neu erzeugt. Das muss doch nicht da sein als Voraussetzung.
Ja, doch, natürlich.
Als
Voraussetzung schon, du kannst ja nicht eben, das zeigt
ja auch wieder die Brainstorming gerade, also ich habe gerade den Eindruck, da sind schon so die Fronten zusammen. Also ja, dann auch wieder Brainstorming machen, jeder darf erzählen, was er will, und alles ist gut und richtig und muss nicht gleich zerfleischt werden. Also ich spüre so dieses Wort Oben-Unten-Theorem, das stört mich. Das ist von Edgar erfunden, dieses Out, das ist ja eine Kampfparole. Für mich ist, woran ich zum Beispiel glaube, heißt der Analogieprinzip. Das heißt aber nicht nur oben unten, sondern unten oben, gibt es auch. Der Mensch projiziert das an den Himmel, wie innen so außen, wie außen so innen, wie im Kleinen so im Großen, wie im Großen so im Kleinen. Das ist ein viel komplexerer Zusammenhang. Und so wie wir es gerade diskutieren, würde ich sagen, könnte ich mich wahrscheinlich gar nicht darauf einlassen. Als ich angefangen habe mit Astrologie, war doch klar, wir wissen nicht, wieso Astrologie funktioniert. Das war doch immer klar. Wir haben den Eindruck, Astrologie funktioniert, aber warum das so ist, weiß man nicht. Da gab es so offiziell, gab es so die Leute, die Analogietheorie vertreten, die sind nach wie vor in der Mehrzahl. Dann gibt es so ein paar versprengte Einflusstheoretiker, die mögen zwar keine guten Argumente haben, die gibt es aber auch noch. Dann gibt es die Leute, die mehr so diesen psychologischen Erklärungsansatz bevorzugen und sagen, das sind alles im Prinzip Artefakte, die sich rein psychologisch erklären lassen. Ich würde sagen, warum gehen wir denn nicht wieder dahin zurück, wo wir immer waren? Wir können es bis jetzt nicht gut erklären. Wir gehen davon aus, de facto gibt es einen Zusammenhang zwischen einer Deutung, die wir machen auf der Horoskopbasis, und einer Lebenshilfe. Woran das nun liegen mag, wissen wir nicht. Wir kennen konkurrierende Modelle. Das Analogieprinzip, das wir meinen, bevorzugte Formulierung nicht aus, sondern Analogieprinzip, Einflusstheorie oder psychologische Modelle, die miteinander konkurrieren. Vielleicht wäre das ja ein Konsens. Und hier wird, so war mein Eindruck, fast schon so Gefechte geliefert, wie weit man dem nachkommen will oder nicht. Warum lassen wir das denn nicht offen? Sonst kriegen wir sowieso keinen Konsens.
Ja, kurz zu dem Prozedere. Ich finde das nicht schlimm, dass man, auch in der Brainstorming-Phase kann man durchaus ja miteinander, also wenn streithaft sozusagen versuchen, Dinge zu klären, einfach um in dem, ich habe das zum Beispiel von dir so verstanden, dass du versuchst genauer zu verstehen, was ich eigentlich meine. Nicht unbedingt im Sinne von einer Gegenposition, sondern Das verstehe ich irgendwie so, das passt doch damit nicht zusammen, damit man besser versteht, wie denn das überhaupt sein kann. Also insofern lassen wir die Brainstorming-Phase wirklich ganz offen, da darf man auch streiten, es darf einfach alles passieren sozusagen. Wir brauchen, niemand muss sich disziplinieren und muss sozusagen schon alles druckreif haben. So meine ich, so sollten wir es einfach belassen und persönliche Erfahrungen eben einfach reinbringen.
Ich würde gerne noch zu dem Thema vorher einen kleinen Beitrag bringen. Ich fand es sehr interessant, die Untersuchung zum Thema Akupunktur von den Krankenkassen.
Ja.
Das ist nämlich sehr analog, finde ich. Ja?
Ja.
Dort nochmal ganz kurz skizziert, weiß nicht, ob es alle gelesen haben, wurde getestet, ob die Akupunktur funktioniert. Rückenkranke wurden genommen und die wurden aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Traditionelle Behandlung, Akupunktur nach chinesischer Tradition, nach allen Regeln der Kunst und Akupunktur, scheinbare Akupunktur. Die Leute wurden gestochen, aber nicht an den richtigen Stellen. Ja? Und das Interessante ist, die Ergebnisse sind, wenn ich es richtig habe, 28 fürs Traditionelle, 43 für die Pseudo und 45 für die echte.
So war es
umgekehrt?
Nee, die Pseudo waren also ein bisschen schlechter.
Das ist Haufen. Der Anteil der Leute, die nachher sagen, es ist mir deutlich besser wieder. Finde ich sehr interessant, dieses Ergebnis auch zum Thema Pseudo oder nicht einerseits. Mit dem Ergebnis kann keiner glücklich sein, weder die richtigen Akupunkteure noch die traditionellen Behandler. Und es weist darauf hin, dass das Arzt-Patient-Verhältnis sehr entscheidend dabei eine Rolle spielt.
Vielleicht als Ergänzung zu dieser, ich habe mit Radio und Interview gehört, mit dem Typ, der das gemacht hat, und es gab, wenn ich richtig erinnere, verschiedene Bedingungen. Bei der Rückstadt war es tatsächlich so, und es gab aber eine andere Störung, die auch genadelt wurde. Und da ist genau die klassisch-chinesische besser gewesen. Da war es notwendig, die richtigen
Punkte zu setzen. Also es ist signifikant besser?
Ja, ja.
Warum wird das nicht geschrieben dann in der, ich habe das im Bild der
Wissenschaft, das war halt nur eine Meldung und dann nehmen sie halt das,
was ihnen gerade passt.
Also so hatte ich das aus dieser Radiosendung, aus dem Interview in Erinnerung, aber ich will jetzt meine Hand nicht ganz ins Feuer legen. Ich weiß nur, dass der Befund uneinheitlich war und dass bei einem Krankheitsbild offenbar die tatsächliche die Punkte getroffen, gestochen werden mussten, um Erfolg zu haben, dass überhaupt die Nadel Erfolg hat, bei anderen eben.
Wichtig war einfach nur, das habe ich auch in Erinnerung, es wird gestochen, wohin ist eigentlich egal.
Genau, genau.
Aber das Entscheidende ist, es wirkte besser als eine traditionelle Behandlung.
Ja, deutlich besser.
Das ist das Faszinierende.
Ja, ja. Und dem Punkt finde ich interessant, dass, also ich möchte gerne darauf hinwirken, dass wir nicht darüber streiten, ob es dieses oder jenes ist, sondern dass wir uns eher dem Bild annähern, zu sagen, wir haben ein Bündel von Ursachen, die das, was nachher der astrologische Effekt ist, ausmachen. Und dabei spielen von unserem Tortendiagramm, du hast wichtige Punkte davon nochmal aufgezählt, das eine ist eben dieses Analogieprinzip oder Oben-Unten-Theorem, das andere...
Das ist nicht das Gleiche.
Nochmal,
da habe ich gerne noch so
darüber kann man auch noch
diskutieren.
Ja, ich meine einfach nur, dass wir uns dafür öffnen, vielleicht so als Forschungsthese, für mich persönlich ist das so, dass ich gerne herausfinden würde, wie viel vom tatsächlichen Effekt ist in welchen Gruppenstückchen zu suchen. Und ich habe nicht das Bild, dass wir es in einem von denen finden, sondern dass es wird eine Verteilung sein. Das würde ich gerne noch so einbringen als Grundidee.
Präzisier also doch mal, warum du was...
Ich möchte zwei Dinge zum Deadlift sagen. Ich formuliere nur die Gegenposition, ohne sie zu begründen. Also ich bin begründen und argumentieren in Brainstorming nicht verstanden. Erstens, ich bin der Ansicht, wir können die Evidenz erleben. Sehr wohl und völlig problemlos erklären. Überhaupt kein Erklärungsdefizit da. Es ist schlichtweg falsch zu sagen, wir können die Evidenz erleben, die nicht erklären. Das stimmt einfach nicht. Zweitens, nur mal zur Begriffsklärung, ob man jetzt die Vokabel O, U, T oder wie immer schön oder schlecht findet, das ist egal. Man kann auch irgendein anderes Label nehmen. Wichtig ist mir aber Folgendes. Ich verwende den Begriff dieses Oben-Unten-Theorem nicht so, dass damit das Analogieprinzip gemacht wird, sondern das Oben-Unten-Theorem ist für mich ein Überbegriff für die analogen Ansätze und für die kausalen. Die Kausaleinflusstheorien, traditionell astrologischer Natur, sind für mich genauso unter dem Begriff Oben-Unten-Theorem wie das analoge. Das sind Überbegriffe beide. Und was mir wichtig ist, dass wir einen Überbegriff für beide brauchen. Und deswegen habe ich ihn erst eingeführt, das hätte ich gleich vom Analogieprinzip reden. Mir ist also ganz zentral, dass auch nicht gesagt wird, das Astrologieprinzip ist die Astrologie und das Fundament der Astrologie. Die Astrologen selber sehen es mehrheitlich nicht so. Nur 43% der astrologischen Evidenz erleben sie werden von Astrologen selbst mit diesem Analogieprinzip in Verbindung gebracht. Die Mehrheit nicht.
Ja, wobei das Volk der Astrologie funktioniert schon, das Analogieprinzip. Und ich denke, also wenn wir jetzt eine einfache Definition von Astrologie in diesem ganzen Lexikon nehmen, die man vielleicht für die Öffentlichkeit darstellt, es gibt irgendwie einen Zusammenhang zwischen der Stellung der Sterne und dem Charakter eines Menschen oder seinem Lebenslauf. Das ist ja
der kann auch kausal sein.
Das ist ja die einfachste, trivialste Definition von Astrologie. Das behaupten wir ja, es gibt diesen Zusammenhang zwischen der Konstellation am Himmel und irgendwelchen Prozessen, also psychologischen Prozessen, medizinischen Prozessen. Und der kann natürlich so oder so erklärt werden.
Oder analog.
Oder eben, dass man sagt, der ist out, den gibt es gar nicht und ist rein psychologisch. Aber man könnte auch einen Schritt zurückbleiben und sagen, wir wissen es nicht. Ne? Du reduzierst es auf Evidenzen. Ich würde das nicht als Angelpunkt für die Astrologie machen. Der Evidenzbegriff, der hier die ganze Zeit über diskutiert wird, ein ganz schwammiger Begriff. Das ist nicht der philosophische Evidenzbegriff von Husserl nebenan, sondern was hier diskutiert wird, ist ganz eindeutig die psychologische Evidenz. Und dann ist es so ähnlich, wie es für Millionen Moslems evident ist, dass Männer stärker sind als Frauen. Das ist eine psychologische Evidenz, die ist gekauft, um die zu zielen. Und da würde ich nicht die Astrologie gerne drauf fundieren. Das ist hier in den letzten Sitzungen so eingeschlichen. Aber ich denke, darauf kann man nicht die Astrologie fundieren. Das würde dann ganz eindeutig schon in diese psychologische Ebene laufen, die du siehst, die ich aber so nicht teilen will.
Aber ich sehe nicht, was den Begriff Evidenz angeht, gebe ich dir recht, der Begriff Evidenz ist so in diesem nicht in streng philosophischen Sinne gemeint, wäre auch gar nicht möglich, ist ja in der Astrologie gar nicht so. Und ich meine, der Begriff Evidenz, das ist ja keine Fundierung, darum geht es nicht, es geht nicht um die Fundierung. Das ist das Einzige, was wir sicher wissen. Das, ich meine, also das ist das Einzige, was wir sicher wissen, dass es diese Evidenzerlebnisse gibt. Das ist der einzige Punkt. Das alles andere ist strittig. Das ist das Einzige, was nicht strittig ist. Und das ist der Punkt, weshalb wir damals in die Diskussion übrigens von mir in intensiver Weise eingeführt worden ist, dieser Evidenzbegriff. Weil ich sagte, das ist das, was wir eigentlich wirklich wissen. Das sind unsere Erfahrungen. Ob es diesen Zusammenhang gibt, wissen wir nicht, müssen wir offen lassen, können wir jedenfalls nicht belegen. Aber was wir belegen können ist, die Astrologen und die Klienten haben genau dieses Gefühl, es ist stimmig. Das ist das, was wir wissen. Und es ist immer gut, bei dem anzufangen, was man wirklich weiß und was man unstrittig weiß. Das heißt, wo sich alle einig sind, dass das der Fall ist.
Der Unterschied ist nur, aber der ist meines Erachtens nachgeordnet, wo man welche Begriffe zuordnet. Was du als Astrologie bezeichnest, bezeichne ich als Oben-Unten-Theorie. Und was ich als Astrologie bezeichne, das würdest du vielleicht als die astrologische Praxis bezeichnen. Wir verbinden unterschiedliche Begriffe mit unterschiedlichen Inhalten. Das ist ganz wichtig. Und das aber nicht willkürlich, sondern ich, von mir würde ich behaupten, ja, das ist gut durchdacht, von dir nehme ich das auch an. Wir haben beide Gründe, warum wir sagen, wir machen die Begriffsdefinition. Ja, wobei ich unumwunden eingehe, wenn ich einfach aus Tradition heraus die Begriffe verwenden würde, wärst du. Das ist ganz klar. Meines ist letztlich eine Folgerung aus dem, was du gesagt hast, wenn die Evidenzerlebnisse das Einzige sind, was nicht strittig ist, oder wenn ich mal ausgehe, dann macht es Sinn, davon auszugehen. Meines Erachtens läuft meine Entscheidung zugunsten der Astrologie, und wenn ich wieder Astrologie sage, meine ich der astrologischen Praxis. Das ist also ganz gefährlich, wenn ich jetzt Astrologie, so wie du das meinst, was du sagst. Das läuft zugunsten, weil wenn ich den Astrologiebegriff über die Praxis definiere, über die Evidenzerlebnisse, die dabei entstehen, dann ist Astrologie völlig aus der Gefahr heraus, widerlegt zu werden, sozusagen, durch solche oder irgendwelche anderen Experimente, weil das ist ja das Unstrittige.
Entkernen, so hast du es ja in einem anderen Kontext genannt.
Theoretisch
entkernen. Ja, aber du willst ja entkernen, und ich würde vorschlagen, wenn wir Konsens suchen, dass wir dann diese Frage offen lassen. Also was könnte so eine erste These sein, das was in dem ganzen Lexika steht? Astrologie geht davon aus, es gibt einen Zusammenhang zwischen den Stellungen am Himmel und irdischen Geschehen, wie auch immer, wie man es formulieren will, Und dann kann man ja nachordnen, dass das durchaus auch strittig ist. Aber das würde ich behaupten, dass man das als Fundament für eine Astrologie-Definition lassen und nicht die Astrologen gehen von Evidenzerlebnissen auf. Damit sind wir schon.
Damit riskieren die Astrologen, dass die Astrologie falsch ist.
Das muss man aufnehmen. Aber wenn man jetzt von der Erfahrung ausgeht, ja, jeder hier im Raum, fast jeder, zur Astrologie gekommen ist, dann war es ja genau dieser Sprung von den gewohnten Denkgewohnheiten, die ja nun so einen Oben-Unten-Zusammenhang ausschließen, der Sprung sozusagen, das für möglich zu halten und nach dem Analogieprinzip zu denken. Also ich denke also an die 80er Jahre, Detlefsen, so diese, was ja fast eine Aufbruchsbewegung war. Und der Sprung, den viele Leute, die jetzt nicht Astrologie praktizieren, die aber auch damals so in einer Aufbruchsphase waren, als Bereicherung empfunden waren, diese beiden parallelen Arten der Weltsicht nebeneinander bestehen zu haben. Also sprich das etablierte wissenschaftliche Denken, das eben genau diesen Oben-Unten-Zusammenhang ja negiert, und gleichzeitig das analoge Denken, das irgendwo parallel bestehen zu lassen. Ja. Und wenn man jetzt also die Praxis der Astrologen nimmt, dann ist für die dieses Oben-Unten-Theorem oder wie auch immer man es nennen mag, der Ausgangspunkt gewesen, warum sie überhaupt Astrologie machen. Wenn ich jetzt sage, es ist zwar besser für die Astrologie, ich lasse das weg, dann muss ich zugeben, also dann kommt es einer Entkernung gleich. Dann bin ich zwar im wissenschaftlichen Sinne sauber, aber ich habe die Sache quasi ihrer Grundmotivation beraubt. Oder ihrer
historisch auf jeden Fall.
Ja, aber auch was den Ausgangspunkt ausgeht. Also wenn man mal eine Umfrage unter Astrologen veranstalten würde, wie sie dazu gekommen sind, diesem Glauben anzuhängen, formuliere ich einfach mal, dann wird dieses Oben-Unten-Theorien wahrscheinlich bei jedem am Anfang gestanden haben oder bei fast jedem. Und wenn ich jetzt sage, okay, wir kommen auch ohne das aus, das kann man durchaus ja machen, nur dann wird also quasi der Anstoß oder das Sinngebende, was das ins Rollen gebracht hat, das wird irgendwo, genau dessen wird die Astrologie beraubt. Und dann habe ich diesen sehr reduzierten Begriff auf eine Praxis, in der Placebos genauso funktionieren. Und da kommt dann auch dieser uralte Konflikt zwischen Astronomen und Astrologen rein. Ganz auf den Punkt gebracht hat ein Astronom mir damals bei dieser Sternwarte, bei diesen Begegnungen gesagt, warum müsst ihr auch unbedingt den Himmel für euch in Anspruch nehmen? Ja? Benennt euch doch um, warum müsst ihr unbedingt von Astro sprechen? Ja. Der Himmel steht euch nicht zu, weil ihr fantasiert da irgendwas hinein. Und da kommt dann dieser uralte Konflikt wieder rein. Ja? Aber genau darum geht es ja der Astrologie. Ich kann genauso gut Eingeweideschau betreiben, dann habe ich den Himmel draußen. Ja, dann schaue ich mir irgendwelche Därme von den Tieren an. Und dann wird kein Astronom sich drüber aufregen, weil er sagt, okay, in den Därmern darfst du rumstochen, aber im Himmel, den lass bitte schön mir. Der ist meiner Wissenschaft vorbehalten. Und wir müssen also wirklich aufpassen, dass wir das war auch so ein Gefühl bei mir gestern ganz so untergründig, diffus, hoppla, wird da nicht was verengt ohne Not. Ja. Also ohne Not aus Sicht der Astrologie wohlgemerkt. Aus Sicht der Sozialwissenschaften ist vielleicht diese Verengung nötig, um es überhaupt verarbeitbar zu machen. Das mir kann
nicht
ich nachvollziehen.
Nicht nur aus Sicht der Sozialwissenschaften, Werner, sondern aus Sicht der Suche nach Sicherheit der Erkenntnis. Mich interessiert dieses ganze politische Zeugs nicht.
Es geht
ich will
nur,
wissen, wie es
Politik.
Ist.
Ja,
aber genau da würde ich nochmal einsteigen.
Ich sehe das aber nicht als, ganz kurz, ich sehe das nicht als Verengung, sondern als Ausweitung. Bis jetzt haben ja die Astrologen nur dieses Oben-Unten-Theorem als Praxisgrundlage oder sowas genommen. Ich nehme jetzt alles mögliche anders dazu. Also ich verenge nicht.
Oben-Unten ist out, Edgar. Oben-Unten ist out. Und das sollte man auch fair sagen. Du kannst auch gerne diese Position dann hier vertreten.
Wieso ist das out?
Weil das Wort heißt ja out.
Weil dann nennen wir es halt anders.
Das ist ja kein Zufall, Edgar.
Dann nennen wir es anders. Ich habe gar kein Problem mit dem Lesen.
Was du da sagst, finde ich genau treffend. Was wir hier machen, ist ein Reduktionismus, der man in der Naturwissenschaft kennt, seit Behaviorismus. Man will Sicherheit in der Aussage haben und hat dann eine Psychologie ohne Seele geschaffen und genau das gleiche wird hier diskutiert, eine Astrologie ohne Sterne. So, das ist wissenschaftlicher Reduktionismus. Dadurch erlangt man natürlich eine größere Sicherheit im Urteil. Dann würde ich aber sagen, deine Sicherheit interessiert mich wiederum nicht. Ich denke, die Weisheit liegt in der Unsicherheit. Also da würde ich sagen, lass mal lieber diese...
Das ist ja okay, da kann ich sofort wieder, wenn es um Weisheit geht,
Astrologie als Definition hat dieses oben unten, sag ich mal, Theorien drin.
Nee. Nur wenn man es so festlegt.
Doch, historisch ist es so.
Historisch ist es so.
Und das interessiert mich. Kein wissenschaftliches sprachliches Argument.
Sauberweise bei einer Begriffsbestimmung an. In allen möglichen Wissenschaftsbereichen würden wir eine Begriffsbestimmung an Anfang setzen. Und dann wäre es nämlich durchaus drin, dass es sich mit dem Himmel und so weiter befasst. Wenn es dann heißt, innerhalb dieser alten Überlieferung kommt es zu Evidenzerlebnissen, steht das an zweiter Stelle. Und wenn man das dann als Kern hat, ist das ja okay. Zunächst als zweite Stufe, sage ich mal. Dann kommt aber wieder der Satz, worauf führen wir denn die Evidenzerlebnisse zurück? Ja. Du brauchst ja eine Theorie. Du brauchst ja dann
die haben wir ja mehr als
und nämlich sonst wird ja überhaupt nicht mehr klar, was unter Evidenz überhaupt verstanden werden soll. Und dann wird es nämlich die Verzweigungen haben. Naja, also wenn man philosophisch und wissenschaftstheoretisch von Evidenz redet, ist es aber auch was anderes. Nämlich dann steht dahinter eine Methode, wie man seine Evidenz bekommt. Und wie man zu dieser Gewissheit gelangt.
Das habe ich aber genau definiert.
Ja.
Ich habe exakt definiert, was ich unter Horoskop verstehe. Ich habe von Horoskop-induzierten Evidenzerlebnissen ist die Definition. Ich habe genauestens definiert das Horoskop. Das ist gerade ein genauen Bezug.
Das geschieht aus einer bestimmten Perspektive. Also ich entnehme jetzt dem, was wir gerade diskutieren. Ich würde da gerne eher was Verbindendes wiederherstellen, wo du gesagt hast, das ist der Reduktionismus und sozusagen die. Die Seele geht verloren, das eigentlich Essentielle geht verloren. Ich habe die Runde hier deswegen immer so geschätzt, weil ich den Eindruck habe, wir versuchen zwischen den beiden Ufern, nenne ich das jetzt mal, die wirklich sehr weit voneinander entfernt sind, wir versuchen Brücken zu bauen und die Entfernung ist sehr groß. Ja? Und diese Bemühung war immer zu spüren hier, dass es eben nicht darum geht zu sagen, dass hier drüben ist uns alles zu schwammig, wir gehen jetzt auf das Ufer der Wissenschaftsseite sozusagen und vergessen den ganzen schwierigen Kram mehr. Sondern es war immer das Bemühen da, natürlich unterschiedlich vertreten durch einzelne Personen hier in der Runde, trotzdem eine Verbindung herzustellen. Ich finde es wichtig zu sehen, so eine Definition, wie sie Edgar gestern geliefert hat, also ich musste dabei schmunzeln, musste sagen, also für mich ist das, wenn ich mich in seine Sicht hineinversetze, kann ich das nachvollziehen, das ist auch konsequent, aber das als Beschreibung der Astrologie zu nehmen, da muss ich schmunzeln. Aus meiner Sicht, ich habe halt meine eigene Geschichte. Und das ist so viel von das. Viel, viel breiter. Und man kann sie darauf ganz sicher nicht reduzieren. Und es gibt einfach weiche Themen, die für die Motivation, Astrologie zu betreiben, mindestens genauso wichtig sind. Diese Erlebnisse, wo ich gedacht habe, Mensch, dieser Transit funktioniert.
Verständnisfrage darstellen, was wird da noch nicht abgedeckt?
Versuche ich gerade zu erzählen. Das sind eben weichere Dinge. Es gab auch in meiner eigenen Geschichte diese Momente, wo diese große Überraschung war, bestimmter Transit, bestimmte Situation, das hat einfach gepasst. Das war unglaublich. Das hat die Motivation befördert, mich dem Thema weiter zu widmen. Aber wenn ich meinen Blick weite und es insgesamt anschaue, dann sind da viel andere Dinge sind letztendlich viel wichtiger. Nämlich zum Beispiel, dass es wirklich dass die Astrologie ein Werkzeug ist, um meine persönliche oder seelische Entwicklung, wie man es formulieren mag, über Jahrzehnte zu begleiten und immer wieder neu mir die Möglichkeit zu geben, mein Leben zu reflektieren, das Leben der Menschen, die mir wichtig sind. Und das funktioniert einfach. Und das ist was wissenschaftlich überhaupt nicht aufspießbar
ist. Das ist in meinem Verständnis in der Definition voll enthalten, weil das ist auch ein Evidenzerlebnis.
Das finde ich eine sehr starke Einengung. Also ich möchte die beiden Dinge doch stark unterscheiden, ob irgendeine Konstellation funktioniert oder ob dieser Aspekt der Astrologie, wo sie auch eine Philosophie ist, ich sage dazu nicht Glauben, das ist für mich kein Glauben, das ist eine Art Philosophie. Und dass diese Philosophie ganz klare positive Wirkungen zeigt, so wie zum Beispiel die chinesische Medizin für die Leute, die sie praktizieren, positive Wirkungen als Ganzes hervorbringt.
Also in der Umfrage, die Detlef und wir gemacht haben und da auch in München noch, ist er auch nach Evidenzerlebnissen gefragt worden in der offenen Weise. Und da wurde unter der Überschrift Evidenzerlebnisse, von Astrologen selbst das genannt. Aber ich sehe keinen Grund, warum man das dann nicht.
Wir dürfen halt aus den Augen. Es geht um das Heilige. Also ich denke, es geht ein bisschen um das Heilige.
Ja,
es soll nicht entweiht werden. Das höre ich sehr stark mit.
Nein.
Nein,
es soll nicht
das
im Wald.
Nein, es ist einfach, wenn man jetzt wissenschaftlich ganz korrekt vorgehen will, dann müsste man wirklich von der Begriffsgeschichte ausgehen. Und dann hat man doch das Problem gar nicht drin. Dann hat man es wirklich definiert. Der Begriff kommt ja an und das aus
dem Der Begriff, das bin ich im anderen Ansicht. Ich bin strikt gegen Begriffsessentialismus. Ein Begriff bedeutet überhaupt nichts. Und ich kann nicht vom Historischen immer nur auf Historische berufen. Aber ein Punkt noch, dass ich nicht falsch verstanden wäre. Natürlich sollte man die historische Begriffsdefinition nicht grundlos verwerfen, sozusagen. Es gibt bloß Verwirrung. Aber ich denke, es gibt Gründe, oder gute Gründe, historische Begriffsverständnisse zu überdenken. Wir haben heute einen Überblick, den wir vor einigen hundert Jahren eben noch nicht hatten. Und es gibt Gründe, der Astrologie-Definition zu feilen, sozusagen, zu modifizieren, nicht aus irgendeiner übelwollenden Geschichte. Den Begriff oben-unten-Theorien kannst du sofort auf irgendeinen anderen ersetzen. Das ist völlig gleich auf das Auto, du kannst mit beliebigen Vorschlägen, fast beliebigen, nur nicht Astrologie. daran hängt es mir nicht an dem Label. Da geht es rein um die Inhalte. Ich will damit auch nichts suggerieren oder so.
Die einfache Formulierung, die man in jedem einfachen Lexikon findet, ist doch, die Astrologen gehen davon aus, dass es einen sinnvollen Zusammenhang zwischen der Stellung der Gestirne und dem Charakter und dem Lebensverlauf eines Menschen
gibt. Das steht in dem Lexikon nicht.
Doch, so kenne ich das.
Da steht
voll definierbaren Zusammenhang.
Da steht ja nicht drin.
Also das ist die Begriffsgeschichte.
Aber die Lexika haben doch keinen Wert und das Schreiben hat doch keine Ahnung.
Da steht
Nein, es steht so in dem Thesenpapier. Aber es steht so in keinem einzigen Lexika.
Ich kenne genügend Lexika, wo es so steht, das ist auch das Verständnis des Bürgers. Das Verständnis des Bürgers von Astrologie ist, der Astrologe kann von der Stellung der Sterne irgendwas Sinnvolles über den Charakter eines Menschen oder sein Schicksal, sein Lebensgang sagen. Das ist auch im Prinzip das Mehrheitsverständnis der Astrologie. Und deine Brücke ist ja gar nicht so schwer zu bauen. Man kann diesen Ansatz ja als These einsetzen und feststellen, dass aber es sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, ob dieser Zusammenhang tatsächlich besteht oder nicht. Und wenn er besteht, wie er zu deuten wäre, im Sinne einer Einflusstheorie oder Analogietheorie, wie auch immer, das kann man ja machen. Damit hätte man ja diesen Brücke geschlagen. Der Ansatz einer astrologischen Arbeit ist doch, so arbeiten wir doch auch wieder. Wir machen ein Horoskop, die Stellung des Planeten am Himmel nehmen wir und setzen das in Beziehung zu irgendwelchen irdischen Prozessen, meist psychologischer Natur, können aber auch ganz andere.
Ja, lass es uns doch auch so beschreiben, wie es ist. Das heißt, Astrologen nehmen das Horoskop und setzen es in Beziehung zu Prozessen in Menschen auf der Erde und gehen davon aus, dass das ein sinnvoller oder wie auch immer, dann ist es die Beschreibung dessen, was auch wirklich ist, ohne ein
Prinzip. Auf den Punkt können wir uns doch leicht einigen.
Genau.
Der ist aber so weit oben, dass er für unsere Runde hier nicht von Interesse ist. Weil wir sind doch schon, nee, finde ich nicht. Ich finde, das ist vielleicht für eine allgemeine Darstellung der Astrologie in der Öffentlichkeit der richtige Einstiegspunkt, sozusagen der Grundstein. Aber wir waren doch jetzt am Diskutieren, hier haben 15 Treffen stattgefunden, da haben sich Leute zusammengesetzt, die von den verschiedenen Gebieten eine Ahnung haben und haben versucht, so eine Brücke zu bauen, ja, wie ich sie vorher versucht habe darzustellen. Und hier sind Auseinandersetzungen stattgefunden, wo wir uns alle gegenseitig beeinflusst haben. Und hier geht es jetzt bei so einem Statement, über das wir reden, eher darum, das Spezielle an dieser Art der Auseinandersetzung. Und da geht es tatsächlich um eine Kritik der bisherigen Vorstellung. Was sich hier entwickelt hat, ist für mich in der Essenz schon da steckt die Herausforderung drin, zu sagen, okay, so wurde das bisher gesehen, wir haben das untersucht, wir haben uns einzelne Faktoren davon vorgenommen, haben versucht, sie so gut wie möglich angemessen zu untersuchen, wir haben Ergebnisse rausgekriegt und wir möchten uns jetzt melden und sagen, also es sieht für uns so aus, dass man diesen traditionellen Glauben nicht mehr ganz einfach so stehen lassen kann, sondern es gibt Hinweise, dass diese Dinge so nicht funktionieren, wie es bisher geglaubt wurde, dass andere Dinge wahrscheinlich erscheinen und darum geht es mir. Dass man diese Veränderung, diesen neuen Gedanken, diese neuen Erkenntnisse, die in der Runde hier entstanden sind, dass man die wahrnehmbar macht für die Astrologen, für die Außenwelt auf eine angemessene Art.
Ja, das möchte ich auch nochmal unterschreiben. Ich denke, es geht jetzt auch nicht darum, unbedingt eine Definition von Astrologie aufzustellen, in Thesenpapier, sondern in Thesen zu setzen.
gucken. Wir haben die Runde, wir haben uns 15 Mal getroffen. Worauf können wir uns einigen? Wir können uns offenbar nicht auf eine Definition von Astrologie einigen. Folglich kehrt ihr dann nicht ins Thesenpapier rein, weil wir uns da nicht einigen können.
Aber dann können wir auch sagen, reinschreiben, ja, dass wir uns da nicht einigen können.
Ja, aber da muss ich doch gar keine Definition dann rein.
Du musst das nicht.
Ja, aber wir müssen doch
nicht mehr über die Seite von Detlef. Man kann auch reinschreiben, worüber man sich nicht einigen konnte. Das ist auch schon eine Einigung.
Man merkt doch auch gerade, dass es auch ein heißes Thema ist, Gerhard. Martin, es ist doch nicht so, dass wir hier an einem beiläufigen Punkt sind, sondern wir sind an einem heißen Punkt. Das ist sogar ein zentraler Punkt.
Für mich ist er in dem Kontext nicht so zentral wie vielleicht für dich, weil mir geht jetzt persönlich die Diskussion wieder zu sehr in eine politische Richtung. Was dürfen wir sagen? Mich interessiert sehr viel stärker die Frage, wie kann ich das, ohne jetzt zu sagen, oh Gott, das ist jetzt eine Schändung dieses heiligen
Bundes. Oder eine Motivationsschwächung.
Sondern mir geht es darum, wie ist es tatsächlich so, dass ich jetzt rein wissenschaftlich betrachtet auf das U-Ott-Theorem verzichten kann oder nicht. Und ich bin da noch nicht klar. Ich bin da nicht einfach eurer Meinung, ohne jetzt zurückzugreifen und zu sagen, dadurch wird die Astrologie entkernt. Also das sehe ich nämlich auch nicht so. Aber da geht für mich die Diskussion in eine Richtung, sozusagen, wo wir zurückfallen auf das erste Treffen, das wir hier hatten. Ich will gern wissen, was passiert ist. Zum Beispiel nochmal, wie kam ich zur Astrologie, das, was du fragst?
Das meinte ich mit entkannt. Ich kann ja durchaus damit leben, dass es Astrologen gibt, die ohne diese Annahme oder diesen Glauben auskommen. Ja, das ist für mich kein Problem. Und ich glaube auch, dass es hier sehr stark Geschmackssache ist, was jemand als Glaubenshaltung bezeichnet. Mhm. Viele Wissenschaftler haben Glaubenshaltungen und würden die halt nicht als solche bezeichnen. Ja? Also ich denke, wir streiten hier ein bisschen auch um des Kaisers Bart. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, oder ich finde es sogar hochinteressant, einen streng wissenschaftlichen Ansatz zu verfolgen und zu schauen, was bleibt denn eigentlich objektiv noch. Meine Befürchtung ist, dass da gar nichts bleibt, wenn man den Placebo-Effekt mit reinnimmt. Denn Evidenzerlebnisse kann ich durch freundliches Zureden auch erzielen.
Aber sowas ist keine Befürchtung, sondern...
Das ist eine Befürchtung in dem Sinn, dass ich sage, okay, es führt zu nichts, wenn ich so rangehe. Meine Befürchtung ist schlicht und einfach, dass man seine Zeit damit vertut. Also wenn ich zum Beispiel ein Versuchsdesign mache, wie gestern kurz angedacht, deswegen habe ich da auch eingehakt und sage, okay, ich gebe jetzt einem das richtige Horoskop und einem das falsche. Und meine Prognose rein... Meine Vermutung wäre, dass am Ende rauskommt, die mit dem falschen Horoskop haben genauso gute Evidenzerlebnisse geliefert wie die mit dem richtigen. Und um das rauszufinden, brauche ich keine Untersuchung zu machen, das ist mir persönlich sowieso klar. Das heißt, dieser Ansatz ist geeignet, bestenfalls zu zeigen, dass es auf diesem Weg nicht geht. Aber ob man dadurch die Gläubigen von ihrem Glauben abbringt, also sprich die Astrologen, die daran glauben wollen, von ihrem Glauben und die nicht, die Skeptiker von ihrem Glauben, dass es nicht stimmen kann, das wage ich zu bezweifeln, denn wir vermischen hier ja am laufenden Band Glaubenshaltungen und sogenannte wissenschaftliche Ansätze, die aber, wenn man sie sehr selbstkritisch sehen würde, vielleicht auch von Glaubenshaltungen durchsetzt sind, nur man definiert sie nicht so.
Mich interessiert das überhaupt nicht, ob mein Ansatz wissenschaftlich ist. Das ist überhaupt auch, es geht mir nicht um einen wissenschaftlichen Ansatz.
Interessiert mich auch
nicht. Mir geht es nur um einen gedanklich stringenten, überzeugenden. Verstehst du? Ich will gerne sauber denken. Wissenschaft ist mir wurscht. Ja? Das ist eine Möglichkeit, das hat sich historisch gezeigt, dass es dort eher ist als am Stammtisch. Ja? Aber im Prinzip ist mir das wurscht. Ich will einfach nur selbst das verstehen, klar sehen können, und ich präferiere einfach nur gedankliche Konzepte, die mich überzeugen. Und dann gibt es eben welche, die sind schwammig, die sind irgendwie allegorisch und die frustrieren mich.
Aber die Frage,
das mit Glauben hat es übrigens gar nichts
zu tun. Die Frage ist aber, ob du so an die astrologische Praxis rankommst von Seiten des Klienten. Denn geht der Klient zum Astrologen, wenn er glaubt, da fantasiert einer aufgrund eines mandalaartigen Gebildes, oder geht er zum Astrologen, weil er glaubt, dass der die Sterne für ihn deutet?
Aber
das ist also sehr wohl diese astronomische Fest.
Mir ist das egal. Mir geht es hier darum, dass ich was verstehe und nicht darum, was der Klient glaubt. Das ist mir wurscht. Mir geht es hier darum, dass ich verstehe, was wir tun. Ich verstehe das nicht, was wir tun.
Dann haben wir ja den ersten Satz. dann wäre das im Satz, dass wir nicht von einem bestimmten Erklärungsmodell der Astrologie ausgehen.
Ja, das ist sowieso klar.
Ja, aber
wir sollten doch wenigstens wissen, worüber wir reden. Worüber reden wir?
Das ist doch nicht der erste Satz. Der erste Satz müsste doch den Gegenstand angehen.
Genau.
Und dieser reduktionistische Ansatz, den du da auch eben sagst, man muss das Verhalten beschreiben. Es ist doch nicht so, dass wir uns zufällig irgendwo hinsetzen, zufällig ein Blatt Papier haben, zufällig entstehen Evidenzerlebnisse und zufällig nutzt das. Sondern wir sind doch in einem geistigen System eingebettet. Wir haben doch einen Sinnhintergrund in uns. Als ich das erste Mal ein Horoskop auf den Tisch getan habe, habe ich das doch nicht zufällig gemacht.
Bitte, ich glaube, wir sind uns einig.
Ich habe versucht, ein Abbild des Himmels zu gestalten.
Detlef, ich glaube, wir können den ersten Ertrag festhalten, im Sinne von nicht vielleicht den ersten Satz, aber was vorkommt. Ich glaube, und das war absehbar, dass wir uns nicht über den Astrologiebegriff einigen können, dass meiner nicht konsensfähig ist, hier nicht und geschweige denn in der Astrologie. Da brauchen wir nicht diskutieren. Aber man kann das und sollte auch ins Thesenpapier reinschreiben. Es gibt Diskussionen zum Begriff Astrologie. Es gibt eher die Richtung und eher die Richtung, das kann man ausführen. Laufende Diskussion kann man offen lassen. Daraus folgt für den gesamten Rest des Thesenpapiers, es empfiehlt sich nicht, das als ersten Satz zu nehmen, wo man sich gleich daraus folgt für den gesamten Rest des Thesenpapiers, dass man den Begriff Astrologie nicht verwenden sollte, weil er nicht konsensuell genau bedeutet. Das heißt, und das ist ein Vorteil übrigens, man ist gezwungen, genauer, präziser formulieren, was man jetzt genau meint. Man muss dann sagen, astrologische Praxis. Du zum Beispiel, Ulrike, hast gerade in deinem letzten Äußerung den Begriff Astrologie im Sinne astrologischer Praxis gebraucht. Muss ich auch tun. Ja, genau, acht gegeben. Bei mir klingelt da jedes Mal die Glocke, auch bei jedem, wenn er den Astrologiebegriff erwähnt. Und wir sind dadurch gezwungen, präziser zu formulieren. Und das ist ein Vorteil letztlich und ist ein wichtiger Punkt. Und um so präzise Formulierungen geht es, damit man ein gemeinsames Verständnis hat. Das wird vielleicht ein bisschen länger dann oder so ausführlicher, aber insgesamt gewinnt das Ganze. Was ich nur, ich habe meinen Ursprungs-Brainstorm-Beitrag noch gar nicht abgeliefert sozusagen. Ich sehe eine Grundproblematik, die wir erstmal sehen müssen, dass es letztlich zwei Thesenpapiere geben würden, der Empfang von Forschungsthesenpapier und so ein Verbandsthesenpapier. Und man müsste sich erstmal in so einer Sammlung auch einig werden, was soll ins Forschungspapier, das können wir selber sozusagen entscheiden, und was empfehlen wir, auch wenn wir keine Entscheidungsbefugnis dafür haben, ins Verbandsthesenpapier zu nehmen oder nicht reinzunehmen, und zwar nicht, weil wir irgendjemandem jetzt was raufdrücken wollen, sondern damit es hier keine Dissonanzen gibt. Das ist im beiderseitigen Interesse. Und ich habe hier schon zwei Blätter angelegt, auf dem einen steht Verbandsthesenpapier, hier steht Forschungspapier und habe mir da immer so ein bisschen mitgeschrieben. Und dass es nicht ganz einfach ist, ist klar. Wenn wir uns zum Beispiel nicht auf einen Astrologiebegriff verständigen können und das halt den Diskussionsstand darlegen und dann versuchen, präziser zu formulieren und im Verbandsthesenpapier wird dieser Stand sozusagen nicht nachvollzogen und einfach von Astrologie geredet, ohne es überhaupt zu definieren, weil es irgendwie selbstverständlich angesehen wird oder irgendwie anders, was nicht damit in Einklang zu bringen ist, ist schon problematisch. Eigentlich würde daraus folgern, dass es gut wäre, wenn auch ein Verbandsthesenpapier keine explizite Astrologiedefinition erfolgt, weil sonst haben wir sonst ist es irgendwie, ne? Sondern auch da versucht wird, mit möglichst präzisen Formulierungen, ne? Ich weiß nicht, ob das erreichbar ist, aber
des Kaisersbad. Also lass mal das Verbandsthesenpapier völlig weg. Mein Vorschlag war, lass mal versuchen, für uns ein Papier zu machen. Ja. Das Verbandsthesenpapier. Da hätte ich jetzt, ich habe keinen einzigen Satz politisch heute gebracht. Wenn ich politisch reden würde, würde ich sagen, brauchen wir gar kein neues. Lassen wir das alte behalten und möglichst viele sollen das noch mit unterschreiben. Und ob die derische Tierkreis schlecht oder gut ist, das interessiert mich schon gar nicht. Das alte Papier kann als Konsens weiter bestehen bleiben. diejenigen, die da was verändern wollen, das sind ja nicht nur die sagen, mit dem siberischen Tierkreis, sondern das sind Leute, die sagen, ja, das ist zwar auch psychologisch ausgerichtet, da muss mehr Stunden absolviert werden, das interessiert gar nicht. Und was wir hier diskutieren, wird da kaum drauf Auswirkungen haben. Das wird wenig Auswirkungen haben, das soll man diesen Kreis nicht überschätzen. Und insofern lassen wir hier für uns diskutieren. Wir brauchen keinen Verband, wir brauchen kein politisches
Kreis. Das möchte ich auch unterstreichen. Und ich möchte noch etwas gern. Es ist so, dass, bitte nicht zu schnell, wir haben jetzt gerade mal eine halbe Stunde diskutiert, wieso glaubt ihr nicht, dass wir es schaffen und letztlich darauf zu einigen, was wir darunter verstehen, dass wir sagen, okay, das ist Astrologie für dich, das ist es für dich, das ist es für dich und das ist es für dich. Gibt es eine Formulierung, wo das alles drin ist? Das ist doch so schwierig nicht. Wenn man sagt, also du verstehst es so, das Spektrum geht von da bis da. Gibt es nicht etwas, wo das alles, wo wir sagen, die allgemeinste Formulierung, die dann natürlich auch am wenigsten aussagt, aber wo alles drin ist, was hier in diesem Kreis darunter verstanden wird, das ist das. Ja. Und das, wenn wir das nicht hinkriegen, dann halte ich uns für bescheuert. Das ist doch nur eine Feststellung dessen, wir brauchen nur eine Formulierung, in der sozusagen zusammenfassend festgestellt wird, wie das Spektrum von da bis da ist, was in der Astrologie verstanden ist.
Wir müssen das auch nicht alles miteinander vermischen. Wir können als Forschungsrunde durchaus unsere Aufgabe und das, was wir ganz viel gemacht haben, war Differenzierung. Wir haben uns hier stunden- und tagelang damit beschäftigt, Dinge zu differenzieren, sie genauer anzugucken. Und als Ergebnisse kann ich mir durchaus vorstellen, auch eine Liste zu liefern, um zu sagen, wir haben herausgefunden, dass dieser und dieser und dieser Punkt oder diese Art und Weise es anzusehen scheinbar wichtig ist. Es gibt alle drei oder alle vier oder alle fünf, ja, und für jeweils den einzelnen Punkt sprechen diese oder jene Argumente. Auch das, finde ich, gehört da rein, dass Leute, die sich intensiv mit einem Fachgebiet befasst haben, zu sagen, wir haben diese Punkte für relevant gefunden. Wir müssen das nicht alles unter einen Oberbegriff reinstecken, sondern gerade die Differenzierung, das würde ich gerne einbringen, ist ja auch ein Potenzial.
Das kann ich auch leben. Also das, was du sagst, Peter, sehe ich genauso. Warum soll das so schwierig sein? Aber wir müssen die Punkte festlegen.
Das ist der
und
Punkt.
Und ich meine an der Stelle, wir können doch kein Papier haben, wo nicht absolut definiert wird.
Meine ich auch.
Das müssen wir schon haben.
Oder definiert vielleicht nicht definiert, aber erläutert irgendwie.
Wie auch immer.
Darunter verstehen
wir. Oder dass man die Unklarheiten rausstellt, dass man verschiedene Positionen und Meinungen rausstellt. Und was wir dann auch brauchen, müsste irgendwas sein, wo astrologische Forschung definiert oder erläutert wird. Oder wie wir diesen Stand beurteilen. Da können wir was bringen.
Vielleicht noch ganz kurz, was man bei dieser Frage der Begriffsbestimmung, da gibt es eben die beiden Möglichkeiten, dass man sagt, entweder wir formulieren es so, dass wir den kleinsten gemeinsam nennen. Das heißt, dass man sagt, alle sind sich einig bei allen Unterschieden, dass es mindestens das ist. Das wäre meine Präferenz. Und die andere Möglichkeit wäre, dass man nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern dass man das Spektrum sozusagen anvisiert und dass man sagt, unter Astrologie wird in diesem Kreise von bis verstanden. Aber
ja, ihr für beides.
Ja, ich finde, das ist inkompatibel, aber okay, das ist ja jedenfalls eines von beiden mindestens ist möglich. Man kann doch, wenn man einfach mal guckt, was du unter Astrologie verstehst und du und ich und du, dann kann man nur mal gucken, etwas ist doch in allen drin, in allen unseren Positionen. Also irgendwie haben es offensichtlich alle damit zu tun, auch deine Definition enthält das ja, dass wir ein Horoskop zur Grundlage nehmen. Ja? Das ist offensichtlich, ist doch das ein Einigungspunkt. Das Horoskop ist Grundlage.
Ja, worüber, das stimmt aber nicht ganz, also für die esoterische Astrologie stimmt das nicht.
Dass das Horoskop die Grundlage ist.
Für die esoterische Astrologie brauche ich kein Horoskop. Der Vortrag, den ich gestern gehalten habe, ein mehr kulturgeschichtlicher Vortrag, der hat auch kein einziges Horoskop gehabt. Meine Vorträge haben oft kein Horoskop.
Ja gut, haben nie ein Horoskop.
Ja, okay, aber es ist verengend. Ich habe gedacht, auf deine Position eingehend kam mir sofort die Assoziation Astrologie als Lebenshilfe, weil ich auch weiß, Edgar hat ja auch gesagt, kann Lebenshilfe sein, würden wahrscheinlich die meisten unterschreiben können. Dann habe ich im anderen Ohr die Stimme gehört, ach, die psychologischen Astrologen, Astrologie ist ja nicht nur Lebenshilfe, sondern man kann auch, was weiß ich, die Mutanastrologie und Stundenastrologie und. Also selbst wenn wir so einen Nenner bringen wollten, wie Astrologie, gut gemachte Astrologie kann Lebenshilfe sein, werden wir da auch vielleicht in unserem Kreis einen Konsens haben?
Aber dann, nach einem Wort, Detlef, weil ich das wirklich nicht verstehe, was meinst du, du brauchst kein Horoskop, also meinst du damit, du brauchst kein individuelles Horoskop, oder meinst du damit, du brauchst gar nicht die Stellung der Gestirne in unserem Sonnensystem sozusagen? Es kommt nicht auf die Stellung von Planeten in Tierkreiszeichen zum Beispiel gar nicht
an. Esoterische Astrologie wird sicherlich nicht wesenhaft durch irgendwelche Horoskop-indizierte Evidenzerlebnisse.
Nein, ich meine, du brauchst kein Horoskop, meinst du, du gehst nicht aus von der Stellung der Gestirne zum Zeitpunkt der Geburt bei der
Esoterischen Astrologie? Esoterische Astrologie ist ja nicht primär Individualastrologie, sondern
ist ein
Weltmodell, natürlich, ist ein philosophisches Konzept. Die Elemente und Kreuze stehen für Prinzipien, für Urprinzipien,
Qualitäten. Okay, dann verstehe ich, was du damit meinst. Also dann meinst du damit, das ist dann eben keine astrologische Praxis.
Was du als heilig hier diskutierst.
Okay, gut. Okay.
Aber nur eine Nachfrage hier. Es ist dann quasi so, das ist vielleicht nicht nur in der esoterischen Astrologie, dass du zum Beispiel Erdqualitäten oder so etwas isoliert von Horoskopen anwendest bei der Interpretation von Welt sozusagen. Ja. So habe ich das verstanden. Und da hier in dem Fall haben wir kein jetzt konkretes Horoskop vorliegen, aber ich würde sagen, man hat zumindest ein Bestandteil von Horoskopen, so kann konkretes irgendwie sein, herausgenommen zur Interpretation von Welt. Also das Horoskop ist trotzdem eine Grundlage in dem Fall, würde ich es verstehen. Nicht in der Weise, dass du ein konkretes Horoskop hast, sondern du nimmst ein Horoskop-Element heraus, um Weltverständnis oder irgendetwas zu erreichen. Wenn es nie ein Horoskop gegeben hätte, könntest du das nicht machen, das meine ich.
Aber das ist eher das Symbolsystem als Ganzes.
Ja, genau. Es ist das astrologische Deutungssystem, von dem du sprichst.
Das ist kein Element, sondern das ist die Basis.
Das ist das astrologische Deutungssystem. Ja, aber das kann man ja leicht auflösen, weil man sagt, auch wenn du jetzt meinetwegen, also wenn du in diesem Sinne esoterische Astrologie verstehst, dann verstehst du darunter ein Erklärungssystem. Und man kann ja sagen, also man kann Astrologie als ein Erklärungssystem oder irgendwie so etwas verstehen, das könnte man ja subsumieren, ganz allgemein sozusagen zum Verständnis der Welt oder zum Verständnis der Aufbauprinzipien der Welt oder so ähnlich. Und dann gibt es aber auch die Anwendung dieses Erklärungssystems auf, und dann hat man das ja schon drin, dass es diese beiden Möglichkeiten gibt, ist doch ganz klar, das ist ja auch nicht nur in der esoterischen Astrologie so. Also wenn du im Prinzip basiert jede astrologische Vorstellung ja darauf, dass du damit sozusagen Leben erklären kannst. Wenn du dir vorstellst, wie der Thomas Ring die Planeten einführt, dann spricht er ja im ganzen ersten Band auch über kein einziges individuelles Horoskop, sondern er spricht über Wirkprinzipien oder so. Ne? Das heißt also, es ist das Deutungssystem. Wir haben ein Deutungssystem, das könnte man ja vielleicht herauskristallisieren, dass es ein Deutungssystem gibt. Und das ist dann vielleicht aber doch allen Astrologen gemeinsam. Das ist eine Art grundlegendes Deutungssystem, und dieses Deutungssystem stellt einen Bezug her zwischen kosmischem Geschehen und irdischem Geschehen.
Das kann man bei oben unten. Ne? Das ist bei oben unten. Und dieses Deutungssystem ist aber auch, wenn du den Begriff so nehmen willst, bist du gezwungen, das sehr weit zu benutzen, das Wort Deutungssystem. Nicht im Sinne jetzt der Horoskopdeutung,
sondern
der psychologischen Beratung.
Genau, so habe ich es auch gar nicht
gesagt. Archetypen. Ne?
Ja, genau.
Das sind ja nur Bestandteile eines Horoskops. Wenn du guckst, wie,
ich meine über Deutungssystem auch Weltdeutung, nicht Deutung der
Weltkonzeption. Ja, deswegen sage ich, müsstest du einen weiten Begriff.
Man muss den weit, das müsste man dann präzisieren und erläutern, aber da hätten wir doch durchaus einen Konsens, dass es in irgendeiner Form darum geht, einen Bezug herzustellen. Also nicht inhaltlich, sondern einfach deutungsmäßig sozusagen. Ja? Also ich nehme diesen kosmischen Bezug, den nehme ich zur Grundlage meines Herangehens oder meines Verständnisses der Welt oder auch eines Menschen.
Das war aber das, was ich versucht habe, die ganze Zeit als Prinzip Elementardefinition von Astrologie hier einzuführen. Mit anderen Worten, aber jetzt hast du genau das Gleiche. Und damit sind wir aber beim Oben und Unten. Damit sind wir nicht bei dem Horoskop-indizierten
Erlebnis. Augenblick, der Unterschied zwischen dir und mir ist vielleicht der, dass ich sage, wir sind uns einig, dass wir diesen Zusammenhang benutzen. Also ich sage nicht darüber, ob der real ist oder wie der besteht, sondern
das habe ich auch ausgeklammert.
Okay.
Du hast mich jetzt insofern an einem Punkt überzeugt, dass die bisherige Definition
von mir an einer Stelle noch unbefriedigend. Das wird noch nicht ausreichen, weil das tatsächlich nicht runterfallen würde, was du gesagt hast. Aber es ist leicht zu korrigieren.
Ja.
Braucht, und zwar, aber nicht, leider nicht in dem Sinne, wie es du jetzt wolltest. Ich will es nicht so machen.
Müssen wir weiter diskutieren.
Bis jetzt lautet ja die Definition einfach Evidenzerlebnisse und so weiter auf der Grundlage von Horoskopen. Und das kann ich natürlich einfach ersetzen auf der Grundlage von Horoskopen. Oder was weiß ich, symbolischen Bestandteilen des
Horoskops. Nee, so kann man sich
vielleicht Grunde legen, Symbolen und deren, was weiß ich, auf deren Grundlagen des Horoskops.
Das ist ein kosmologisches Weltverständnis.
Ja,
das ist ein kosmologisches
Weltverständnis.
Das habe ich ohnehin in meiner. Das habe ich
schon in der Philosophie.
Das habe ich in meiner Definition schon drin.
Aha, das ist aber ein Bestandteil der Definition und was wir unter Astrologie zu verstehen haben. Aber was wir hier ja machen wollen, ist, wir wollen doch das, was in der astrologischen Praxis ist, dass du sagst, und in diesem astrologischen Weltmodell, wenn das überhaupt möglich ist, das bezweifle ich nämlich, diesen Gegenstand wollen wir doch zugänglich machen für Wissen, zum Herangehen an diesen wissenschaftlichen Methoden.
Ja,
wir sollten da differenzieren, finde ich. Also wenn ich jetzt so zuhöre, kommt mir das immer wieder. Ich würde so etwas vorausschicken, wie zu sagen, wir sehen, dass Astrologie ein breites Spektrum an Teilen sozusagen hat. Wir können auf wissenschaftlichen Wegen nur über bestimmte Subaspekte irgendwelche Aussagen treffen, weil unser Instrumentarium ist nicht geeignet, zum Beispiel um diese Ebene, über die wir hier gerade sprechen, auf Wahrheit oder Falschheit zu untersuchen. Ich würde sowas vorausschicken und damit den Geltungsbereich ein Stück einschränken, das ist so ein Stück Bescheidenheit, und es räumt gleichzeitig den Astrologen und allen, der wissenschaftliche Ansatz zu kalt, zu reduziert, zu sonst was scheint, räumt ihnen einen Platz ein, wo sie sein können.
Sozusagen. Welcher Bereich ist es nochmal, nur dass ich
das ist zum Beispiel dieser Aspekt der Wichtigkeit und der Bedeutsamkeit dieses Symbolsystems. Ja? Dass man sagt, darüber kann ich mit wissenschaftlichen Mitteln nicht aussagen, ob das geeignet ist, richtig, falsch oder irgendetwas. Die Anwendung kann ich
testen. Vielleicht hilft zur Begrifflichkeit.
Das kann man nicht, aber schon gar nicht empirisch. Ja. Denn man kann die ordnenden Prinzipien kaum verwenden. Genauso kaum hinterfragen auf empirischem Weg. Das ist genauso, als wolltest, das ist das, was die Sprachphilosophie ja macht. Über Begriffe praktisch hinter Begriffe kommen. Und das ist sehr, sehr problematisch.
Weltdeutungssysteme kann man nicht von außen.
Das kann man nicht von
außen. Bestimmtes Weltdeutungssystem. Weißt du, warum ich das jetzt verneint habe? Weil ich unter Wissenschaft was anderes verstanden habe. Als Sozialwissenschaftler jetzt. Ich verstehe unter Wissenschaft bei Weitem nicht die Prüfung, ob das richtig oder falsch ist, sowas, aber ich kann mit qualitativer Sozialforschung die Symbolsysteme rekonstruieren.
Ja, das muss man dann präziser fassen.
Aber ein Einsatz kurz noch vorhin. In meinen Definitionen steht drin, Horoskope definiert als Konfiguration von kosmologisch aufgeladenen Symbolen. Ja,
ja gut, das ist natürlich eine sehr, das ist nicht mehrheitsfähig, ne? Weil
mehr aufwendig
ist aufgeladen,
da steht ja bestimmt noch bei der Vereinigung Deutscher Astrologen. Ich wollte mal, weil du das gerade gesagt hast, das ist ein alter Gedanke, den ich oft verfolge. In der Astrologie gibt es sehr unterschiedliche Aussagen. Und ein Großteil dieser Aussagen sind in gar keiner Weise in dem Sinne wissenschaftlich überprüfbar. Also eine Aussage könnte ja sein, der Makrokosmos ist ein Abbild des Mikrokosmos und umgekehrt. Das ist kein wissenschaftlich überprüfbarer Satz, das ist ein a priorisches Urteil. Das ist ein a priorisches Urteil, das steht einer wissenschaftlichen Überprüfung gar nicht zu. Die ganzen Geschichten.
Solange es nicht konkreter gefasst wird.
Die ganzen Geschichten, wie Zeichenherrscher zum Beispiel. Waage hat den Zeichenherrscher Venus. Das ist auch nie empirisch entwickelt worden. Das ist eine Konstruktion, das ist ein konstruktives System. Können wir auch nicht empirisch überprüfen. Wir können empirisch eventuell einen Satz überprüfen, wie wenn Uranus an einer Hauptachse steht, wird er stärker, als wenn er am Todpunkt steht. Das wäre eventuell empirisch überprüfbar. Ich bezweifle aber, dass wir irgendwo ansatzweise überhaupt dabei sind, so differenziert forschen zu können. Und dann gibt es in der Stundenastrologie noch diese ganzen normativen Sätze, wie soll ich mich von meiner Frau trennen, ja oder nein? Die sind natürlich auch nicht empirisch überprüfbar, weil es ja normative Sätze sind. Ne? Das heißt, ein Großteil aller astrologischen Sätze sind in gar keiner Weise empirisch überprüfbar, sogar das Minimum. Und wir Astrologen haben sogar das Dilemma, dass die Sätze, die für uns vielleicht interessant wären, wirkt Uranus an der Hauptachse stark oder nicht stark, dass wir solche Theorien überhaupt nie überprüfen. Das macht jeder im stillen Kämmerlein und sagt, das habe ich wissenschaftlich überprüft. Und hier haben wir das auch fast noch nie gemacht, mit gewissen Abschweifungen. Also wir forschen nichts, was für unsere Praxis sinnvoll sein könnte, sondern sind in dieser Grundsatzdiskussion, können wir Astrologie empirisch belegen oder nicht. Wobei nach meiner Aufzählung dieser vier Urteilsarten, die ich gerade gebracht habe, nur der wenigste Teil überhaupt empirisch zugänglich ist.
Ja, du sagst der wenigste Teil, das ist der größte Teil von der astrologischen Praxis. Es ist der wenigste, von der Beratungspraxis ist es der allergrößte Teil, weil der ist wirklich konkret, da wird behauptet, dass es einen Zusammenhang gibt, sonst werden die ganzen Lehrbücher...
Genau, das ist aber eine psychologische Aussage.
Es wird behauptet, dass es gut ist oder für den Menschen nutzbringend, sich in Richtung...
Na, liest dann doch bitte, was in den Lehrbüchern steht.
...zu orientieren. Eine Orientierung im Sinne der Astrologie sei im Grunde heilsam.
Nein, das bei der Deutung von, selbst bei Thomas Ring, kannst du doch lesen, was er schreibt, das Mond-Saturn-Quadrat bedeutet, dass Leute häufiger oder in der Erfahrung findet man ganz viel Depression, das steht doch dort. Nur red doch nicht, das steht doch dort, entweder wahr oder falsch.
Das ist aber
nicht
der Punkt, auf den ich hinweisen wollte.
Du sagst, in den Lehrbüchern stimmt das.
Nein, nicht Lehrbücher. Ich sage, es gibt in der Astrologie sehr wohl die Auffassung, dass ein Entwickeln in Richtung kosmischer Ordnungsprinzipien, dass da also einen teleologischen Aspekt gibt, ist in Richtung, diese Entwicklung in Richtung für denjenigen vorteilhaft sei.
Gut, aber das ist eine Aussage, das ist aber eine Aussage, die kannst du prüfen. Du musst dann sagen, was du mit Vorteil meinst. Natürlich, du musst sagen, was du mit Vorteil meinst und dann ist deine Aussage entweder richtig oder falsch. Ja, da muss halt.
Aber Ulrike, ich wollte eigentlich zwei Sachen sagen. Ich bin einfach.
Wenn Sie mit Vorteil
sind, kann man solche Aussagen prüfen. Wenn du sagst, es ist sinnstiftender, dann frage ich die Person, wie stark hast du deine Sinnstiftung sozusagen empfunden? Das kann ich qualitativ oder quantitativ machen. Darauf kann es gar nicht an. Ich kann Vergleiche anstellen zwischen verschiedenen Personen, Horoskopen und so weiter. Ich glaube, es kann Probleme zur Überprüfung. Aber ich würde gleichzeitig, und das widerspricht jetzt wieder dem, davor warnen, so ein Forschungsthesenpapier zu verengen auf diese Aspekte empirische Überprüfung von Modellen zur Erklärung von Astrologie oder irgendetwas. Wir haben natürlich hier auch eine verengte Perspektive. In so ein Forschungspapier gehört eigentlich streng genommen alles rein, was man zur Astrologie forschen könnte und was hier teils überhaupt nicht vorgekommen ist. Die ganze historische Perspektive zur die historische Entwicklung der Astrologie, was die Historiker da erforschen, meine Meinungsumfragen zur Astrologieverbreitung und Glaube in der allgemeinen Bevölkerung, alles Mögliche. Inwieweit ist, also da gibt es x Fragen, die wir.
Aber lass uns nicht jetzt schon gesagt, lass uns
das ist alles hier. Gegenstand wissenschaftlicher Forschung.
Da gebe ich den Dritten recht. Wir können froh sein, wenn wir. Wir gucken, was wir uns einigen können. Wir wollen nicht das Forschungspapier, da gebe ich dir wirklich recht, sondern wir wollen ein Papier, das den Stand der Diskussion in unserem Kreis, dass wir wenigstens mal wissen, darüber sind die sich einig und vielleicht feststellen, das kriegen wir nicht hin. Ja? Also insofern denke ich, brauchen wir das, das
okay.
Brauchen wir in der Tat
nicht. Wenn man so versteht, okay.
Ja? Darf ich als einer, der neu reingekommen ist und vielleicht kann es ja auch was bringen, wenn jemand die Distanz zu dem, was bisher diskutiert wurde, hat, einfach zum Begrifflichen. Also ich halte es für elementar wichtig, dass man, ich bin nur ein Mensch, der erstmal von Begriffen ausgeht und das, denke ich, tut Not, bevor man weiter an was bastelt. Einen Vorschlag zur Begrifflichkeit, das kam jetzt immer wieder, dass man diese schlichte Dreiheit hernimmt, die wir in der Astrologie ja zu denken gewohnt sind, dass man einfach sagt, okay, wir differenzieren beim Astrologiebegriff zwischen einerseits Herleitungsannahmen, ja, da kann jetzt oben, unten oder sonst was kommen. Das ist also sozusagen die Herleitung, warum jemand Astrologie macht. Dann, was Astrologie in ihrem Wesen ist, und da würde ich sagen, sie ist eine Metasprache, sie ist eine Symbolsprache, ein wie auch immer geartetes sprachähnliches Symbolsystem. Das wäre sozusagen die Substanz. Und dann käme als dritter Bereich die Anwendung oder die Praxis. Was mache ich damit? Berate ich damit oder philosophiere ich? Erkläre ich irgendwelche politischen Ereignisse oder Naturkatastrophen? Ist auch völlig egal. Also man könnte, wenn man eine Dreiheit in der Begrifflichkeit drin hätte, könnte man auch sehr schön differenzieren und könnte sagen, okay, was die metaphysische oder sonstige Herleitung angeht, brauche ich überhaupt nicht drüber forschen, brauche ich auch nicht diskutieren. Das ist eine Glaubensfrage oder eine historisch bedingte Frage. Was die Substanz angeht, das Symbolsystem, das kann ich nur sehr bedingt empirisch überprüfen, aber man könnte es in Teilbereichen versuchen. Das wäre zum Beispiel, wenn Uranus über die Hauptachse läuft oder irgend sowas, was ja teilweise schon geschieht. Und was die Praxis angeht, die kann ich wieder unabhängig von den vorherigen Punkten auch überprüfen, in dem Sinne, dass ich frage, kann ein astrologischer Berater bessere Ergebnisse liefern, im Sinne zum Beispiel eines Evidenzerlebnisses, eines sinnstiftenden Erlebnisses für den Klienten, oder kann es ein ganz normal psychologisch geschulter Berater genauso gut? Dann hätte ich konkrete Ansätze und ich bin aus diesem Begriffswust draußen, wo wir dauernd Sachen vermischen. Dann trenne ich ganz klar, es ist wurscht, ob der astrologische Berater an das Oben-Unten glaubt. Wenn er denn astrologisch arbeitet, sprich mit dem Horoskop, was ja dein Punkt, glaube ich, ist, Edgar, dann kann ich sagen, okay, am Ende kommt raus, der astrologische Berater liefert bessere, schlechtere, wie auch immer, Evidenzerlebnisse. Und ich brauche nicht an den anderen Dingen rühren.
Oder Sinnstiftungserfahrung.
Ja.
Finde ich sehr sinnvoll, die Unterscheidung.
Also das ist eigentlich, die Stärke des astrologischen Denkens ist eigentlich dieses Begriffliche, ja, die Dreiheit, dass ich erstes, zweites, drittes Haus habe und dadurch ein bisschen eine Ordnung reinkriege. Und das ist für mich persönlich auch die Hauptnutzanwendung von Astrologie.
Ja, ich kann macht das ja jeder Physiker ja ähnlich.
Also ja, gut, aber das ist
das Zwischending ist ja das Modell, von dem du da sprichst. Ja. Das heißt also, es geht um das Modell Astrologie und darüber reden wir, meine ich, die ganze Zeit. Wir reden sozusagen, was ist mit diesem Modell Astrologie, also nicht, was folgt aus dem Modell für konkrete Vorhersagen, das ist die Anwendung. Und was sind die Ursachen sozusagen, also wie ist die ursächliche, wie sind die Ursachenzusammenhänge, das ist das, was davor ist. Und in der Mitte steht sozusagen das Modell, meinetwegen das Bohrsche Atommodell. Und wir haben eben das Modell Astrologie. Und wir müssen uns einigen, was ist der Kern dieses Modells. Und da sind wir, meine ich, eigentlich dran. Wir sind uns nicht einig, was ist denn diese Substanz, von der du sprichst, in der Mitte, was ist denn das?
Die Frage ist, ob das bei einem Symbolsystem überhaupt möglich ist, einen Kern zu isolieren. Denn also für mich ist ein Symbolsystem eine Art Sprache, sei es nun eine mathematische Sprache oder auch eine reale, lebendige, das ist ja dein Thema, oder ein Beschreibungssystem oder wie auch immer ich es definieren will. Und da kann ich, das ist ein Konglomerat von Zusammenhängen, da kann ich keinen Kern in dem Sinne finden. Ich kann eine Herleitung sagen, warum sprechen Menschen diese Sprache, wie sind sie dazu gekommen? Vielleicht weil sie zum Himmel geguckt haben vor 2.500 Jahren und daraus sich ihren Reim gemacht haben. Da kann ich dann wieder Mutmaßungen anstellen, aber da bewege ich mich dann im ersten Bereich, also der Herleitung oder der Begründung, der Metaphysik, was weiß ich. Aber ich kann dann ganz klar differenzieren, kann sagen, okay, das lasse ich außen vor. Ich untersuche ganz gezielt nur die astrologische Praxis oder nur das Symbolsystem an sich, ob es in sich schlüssig ist, ob es empirisch teilweise überprüfbare Aussagen liefert. Dann sind wir aus diesem ewigen Vermischen vielleicht etwas raus. Ja.
Und mit dem Kern, also auch dieses Bohrsche Atommodell, das ist ein Modell, das hat Jahre, jahrhundertelange Dienst getan, aristotelische Vorstellung, aber in der realen Physik Quarks, da gibt es Quarks, mit Elektronenteilchen, da gibt es Spins, Spin-Off-Drehungen. Es ist nicht mehr so klar, schön begreifbar oder sichtbar wie eine getrennte Einheit. Da vermische ich der Beobachter mit hinein, da gibt es Wechselwirkungen und so weiter.
Und das ist die Frage, ob ich das dann überhaupt untersuchen kann, also systematisch untersuchen kann. Das, was noch am ehesten untersuchbar wäre, das wäre die astrologische Praxis, zum Beispiel die Beratungspraxis.
Ja, dafür diese Dinge zu differenzieren und eben zu sagen, darüber können wir was aussagen, damit können wir mit den Mitteln nichts aussagen. Und die Themen, die uns hier beschäftigt haben, betreffen diesen Bereich und was wir damit meinen. Und da möchte ich nochmal eine weitere Differenzierung anregen, das, was ich immer wieder höre. Wir müssen auch auseinanderhalten, Evidenzerlebnis und Sinnstiftung sind für mich wirklich zwei Paar Schuhe. Könnte man auch darüber diskutieren. Das vermischt sich ja immer so. Da möchte ich einfach einen warmen Finger erheben und sagen, so ganz einfach geht es nicht. Dass wir uns auch darüber bewusst sind, dass dieser Begriff Evidenzerlebnis, der hat über die 15 Sitzungen hier eine Karriere hinter sich. Der hat sich geformt hier in unserem Kreis. Und dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Jemand anders von außerhalb kann alles Mögliche damit assoziieren.
ich würde jetzt gerne, vielleicht ist das ja auch ganz gut, organisatorisch, wir sind jetzt schon 2,5 Stunden zugange, es macht Sinn, wenn wir eine kleine Pause machen, wir können ja beim Tee weitermachen, aber ein Raumwechsel alleine ist schon gut. Lasst uns zum Tee gehen und lasst uns anschließend versuchen, etwas strukturierter noch. Ja? Okay? Dann lasst uns rübergehen.